Guten Morgen, Jenny hier. Ich bin wieder gesund, habe aber jede Menge Stress privater Natur. Also machen wir jetzt Folgendes. Ich habe euch heute zwei Gespräche mitgebracht. Eins mit Frank Trentmann, der hat ein wunderbares neues Buch geschrieben. Letztes Jahr war er da zu Aufbruch des Gewissens. Das ist wirklich ein Mammutwerk gewesen. Und dieses Jahr hat er im Vergleich dazu ein relativ kurzes, kompaktes Sachbuch geschrieben, so 200 Seiten, über die blockierte Republik. Also was so Deutschlands Probleme sind und was wir tun könnten. Und stellt sich raus, das Hauptproblem unserer aktuellen Blockiertheit sind wir selbst und hauptsächlich auch das Festhalten an der Vergangenheit, diese Nostalgie von dem besseren früher, das es nie so wirklich gab. Und das freut mich sehr, dass ich ihn euch heute auf die Ohren bringen kann. Ich habe auch ein Video mit ihm gemacht, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Zweites Gespräch, auch grandios, mit Ricarda Lang, der ehemaligen Vorsitzenden der Grünen Partei. Sie hat zusammen mit Steffen Mau ein Buch herausgebracht, Der große Umbruch. Und wir reden mal ein bisschen so als Töchter der Republik, wie so der Stand der Dinge ist und was mit Fritze Merz so los ist, der konservativen Politik. Und ja, auch was Ricarda so vielleicht für Fehler gemacht hat in der Vergangenheit als Vorsitzende. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, vielleicht mal wieder mit Ricarda zu sprechen. Vielleicht länger, weil eine Stunde ist einfach zu kurz manchmal. Ihr wisst das ja. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mit Albrecht von Lucke nur eine Stunde reden würde. Da wären wir gerade mal dabei, das Vorgeplänkel fertig zu kriegen. Aber ja, insofern also diese zwei Gespräche heute auf eure Ohren, weil ich letzte Woche ja keine Folge rausbringen konnte wegen Krankheit. Und dann nächsten Montag wieder eine Folge. Ich versuche mich daran zu halten, nicht zu lange Folgen zu machen, sondern vielleicht ein Gespräch pro Folge. Und dann ist es vielleicht auch angenehmer für euch als Hörende. Sonst wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Besseres Wetter als bei mir. Es scheint so, als könnte ich mit dem Messer den Nebel hier schneiden, der sich zusammengezogen hat. Wunderbar. Vor allem, wenn man mit Auto durch Wald fahren muss. Aber no, das ist noch ein ganz anderes Problem. Und sonst, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. PayPal ist ja die Überweisung, findet ihr alles in den Shownotes. Ganz toll ist es natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, teilt, liked und mir nette Bewertungen dalasst und Feedback zukommen lasst. Ich freue mich immer sehr, von euch auch per E-Mail zu hören, beziehungsweise in dem Fall dann zu lesen. Also herzlichen, herzlichen Dank dafür. Und jetzt ja, voll rein in die heutige Folge, würde ich sagen. Viel Spaß mit Frank Trentmann, Ricarda Lang und mir. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, in gedämpfter und vielleicht auch Zuschauer, in gedämpfter Atmosphäre mit schönem Hintergrundbeleuchtung und draußen wird es schon finster, habe ich heute noch einen Gast hier. Es ist Frank Trentmann. Zuletzt war er hier mit seinem allumfassenden Werk Aufbruch des Gewissens. Und heute ist er hier mit seinem neuesten Werk, Die blockierte Republik Deutschland zwischen Vergangenheit und Zukunft, auch erschienen bei S. Fischer, wie dein letztes Buch, dort für 20, 24 Euro in analoger Form zu haben. Ich habe mir meine Ausgabe diesmal selber besorgt, zur Transparenz und alles da, was ihr wissen müsst über das Buch, wo ihr es kaufen könnt und auch andere Werke von Frank findet ihr dann in den Shownotes, genauso wie unser letztes Gespräch. Kann ich an der Stelle nur nochmal herzlichst empfehlen, das nachzuhören. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, Frank, wer ist Frank Trentmann und wenn ja, wie viele?
Erstmal schönen guten Tag und vielen Dank, Jenny. dass wir ein weiteres Gespräch führen und in die Geschichte und auch in die Gegenwart abtauchen können und wieder auftauchen wollen. Ich bin Professor für Geschichte am Birkbeck College in der Universität London und auch Professor an der Helsinki Universität in Finnland. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, also bin Hamburger Jung, bin dann aber schon als Student nach England gegangen und habe da meinen ersten Abschluss gemacht und dann in die USA und habe dort dann auch meine Dissertation abgeschlossen und dort angefangen zu unterrichten, bevor ich nach London zurückkehrte. Ich bin deutsch-britischer Staatsbürger. Ich bin also jemand mit der viel debattierten Doppelstaatsbürgerschaft.
Lass es bloß nicht die CDU hören. Die arbeitet ja kräftig aktuell daran, in alte Zeiten zurückzukehren. Und da sind doppelte Staatsbürgerschaften, glaube ich, nicht erlaubt. Da ist so viel nicht erlaubt von dem, was ich eigentlich dachte, dass die aktuelle, doch ein wenig weiterentwickelte Gesellschaft in Deutschland mittlerweile akzeptieren könnte. Aber nun ja. Offensichtlich nicht bei den Konservativen der CDU, die aktuell irgendwie das Sagen haben. Aber vielleicht kommen wir ja noch dazu. Ich fange mal an mit den ersten Sätzen deines Buches. Lies mal kurz vor. Deutschland steckt in der Krise. Die Wirtschaft schwächelt und die politischen und gesellschaftlichen Spannungen im Land nehmen zu. 35 Jahre nach dem Mauerfall ist die Wiedervereinigung zwischen Ost und West noch immer eine Baustelle. Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland erreichte bei den Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 20,8%. Besorgte Stimmen warnen vor dem Zerfall der Demokratie. Andere prophezeien mit Blick auf die Migration, dass Deutschland sich selbst abschaffe. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Das Land bräuchte junge Arbeitskräfte aus dem Ausland. Und so schwankt die Republik zwischen Offenheit und Abschottung, ebenso wie zwischen dem ökologischen Umbau und dem Festhalten am gewohnten fossilen Lebensstil. Klingt ja erstmal erschlagend, ja? Klingt ja nach Hoffnungslosigkeit. Und damit wir nicht gleich auf den ersten Seiten und zu Beginn des Gespräches abgeschreckt sind, das soll natürlich die Leser dazu auffordern, weiterzulesen, denn am Ende des Buches ist dann nicht mehr ganz so hoffnungslos, ja. Aber wir gehen mit offenen Augen in die Frage, welche Krise ist eigentlich gerade in Deutschland und wenn ja, wie viele und wie begegnen wir denen eigentlich? Also vielleicht kann Frank uns mal sagen, welche Krisen sind jetzt das, was die Republik am meisten erschüttert?
Ja, also an Herausforderungen mangelt es natürlich nicht. Also das Buch wurde kurz nach der Bundestagswahl ging das in die Produktion. Seitdem stagniert die deutsche Wirtschaft weiter. Trotz ehrgeizigen Reden zum Herbst der Reform ist das alles noch weiterhin sehr klein klein. Die Koalition liegt Die neue Regierung, die Koalition liegt miteinander im Clinch. Und der Höhenflug der AfD ist bei weitem nicht vorbei. Und sie, je nach Umfrage, liegt entweder Nacken an Nacken mit der CDU oder sogar vor der CDU-CSU. Und nächstes Jahr kommen Landtagswahlen, beginnt mit Sachsen-Anhalt. Also das sieht ja erstmal alles sehr erdrückend aus. Diese Stimmung ist auch, was die Medien dominiert und auch die politische Landschaft. Wenn wir ein bisschen einen kleinen Schritt nur zurückgehen, dann sieht das alles gar nicht so untergangsstimmungsmäßig aus, würde ich sagen. Also um nur ein Beispiel mal zu nehmen, es wird ja viel über die Inflation gejammert. Die liegt in Deutschland niedriger als im Rest der EU. Ja, die Arbeitslosenzahlen haben zugenommen, aber sind noch bei weitem davon entfernt, wie es aussah in den 1980ern oder dann noch viel stärker in den 1990ern, wenn wir darauf zurückschauen. Ebenso das viele Gerede zur Spannung zwischen Ost und West und zunehmender Polarisierung. Da ist es dann ganz erfrischend, mal einen Blick aus dem Ausland zu werfen, wo Progressive, also Labour-Politiker am linken Rand der Partei, wenn sie Hoffnung suchen und sich Gedanken machen, wie kann man den deindustrialisierten, armen Norden Großbritanniens ein bisschen aufmuntern, dann schauen sie nach Jena und nach Dresden und sehen das als Erfolgsgeschichte. Also langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt Herausforderungen und wir können die auch als Krise beschreiben, aber es ist nicht so, dass Deutschland dem Untergang geweiht ist. Und vielleicht die größte Krise liegt in der Krisenwahrnehmung. Also es ne sind nicht so unbedingt die objektiven Fakten. Die könnte man durchaus lösen, aber Deutschland hat sich in so eine Schwarzmalerei verfangen. Also es handelt sich um Selbstblockade, mindestens genauso viel wie um real existierende Schwierigkeiten.
Also, erst die erste Frage. Wenn wir über die blockierte Republik sprechen, wo ist sie denn am meisten blockiert und warum?
In den Köpfen der Politiker und auch in den Köpfen der Bürger. Veränderung scheint vielen eine Zumutung oder unmöglich zu sein. Dabei all die Probleme, die es gibt, also nehmen wir zum Beispiel die Autoindustrie als besonderes Beispiel, wo die Sorge umhergeht, dass die Werkhallen bald dicht machen und keine Verbrenner mehr produzieren können. Das sind natürlich Herausforderungen aus China und auch aus dem verschlafenen Wandel zur E-Mobilität, die es gibt. Aber Strukturwandel gab es auch in früheren Zeiten, nicht? Also die Landwirtschaft in den 1950er, 60ern hatte mit viel größerer Transformation umzugehen und genauso das Ruhrgebiet. Mit dem Wegfall der Kohle, also nicht dem ganzen Wegfall, aber dem Niedergang der Kohle, das waren riesige Herausforderungen für die Bundesrepublik und die ist das Land angegangen. Also das Problem ist nicht die Herausforderung, sondern wie gehen wir mit diesen Herausforderungen rum? Können wir uns überhaupt vorstellen, mit Veränderungen zu leben? Und da hat sich so ein bisschen eine Fantasielosigkeit durchgesetzt, die obendrauf auf ja einem recht guten Jahrzehnt oder 15 Jahren nach 2010, 2009 bis zur Pandemie war für Deutschland außerordentlich gute Zeiten im europäischen Vergleich, nicht? Also während andere Länder mit Massenarbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, keine Hoffnung, riesigen Maßnahmen in allen Bereichen zu tun hatte oder stagnierenden Löhnen, hat Deutschland den meisten zumindest, den meisten Menschen ging es gut. Und jetzt auf einmal fühlen sich viele total überfordert, sich vorzustellen, dass es vielleicht anders auch mal sein könnte, dass man Veränderungen auf den Weg bringen könnte. Das ist so das große Problem.
Ist das nicht allgemein so eine deutsche Krankheit, dass wir immer absolut pessimistisch sind und immer den Untergang sofort sehen, wenn mal was nicht läuft und uns generell auch mit Veränderungen schwer tun, vor allem in Ostdeutschland? Ich habe eine Reihe von Gesprächen gehabt und Bücher gelesen, wo auch argumentiert wird, dass wir kommen ja auch gleich noch zu dem Problem zwischen Ost und West, wo argumentiert wird, dass gerade in Ostdeutschland eine große Unwill, also ein großer Unwillen vorhanden ist, nach 35 Jahren, wo man die Wende durchgemacht hat, was für auch bei vielen Menschen in Ostdeutschland zu persönlichen negativen Erfahrungen geführt hat, dass man da jetzt nicht noch mehr Lust hat auf Wandel und Veränderung. Weil Wandel und Veränderung gerade nach dem Mauerfall eher einen persönlichen Niedergang bedeutet hat für viele Menschen.
Ja,
Das ist jetzt keine Ausrede übrigens für die
ja,
Wessis,
nein,
ja?
nein, nein, nein. Ich versteh das. Also ich glaube, wir kommen ja gleich nochmal zu Ost und West zu den Ost- und Westspannungen und vielleicht auch zu dem, was gut gelaufen ist. Ist ja nicht alles schief gelaufen. Aber also die erste Frage war ja, ob das eine deutsche Eigenart ist.
So
Also ich
super
bin,
pessimistisch zu sein.
ja, es gibt natürlich eine, und darauf weise ich auch hin, dass wir das momentane Jammern nicht nur über die Umstände erklären können, sondern dass wir uns klar sein müssen, dass es ein gewisses so Leid und Opfernarrativ gibt, was immer wieder bedient worden ist in der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Also nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann auf den Versailler Schandfrieden geschimpft und alles Übel Versailles angelastet. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann wieder die Deutschen die Opfer, denen es ja anscheinend am dreckigsten ging, was viele Alliierte und auch Reemigranten auf die Palme trieb, verständlicherweise. In der DDR kommt obendrauf noch das ganze Eingabensystem, was die Leute ja ermunterte, sich als unfair behandeltes Opfer, als übergangener, guter sozialistischer Arbeiter oder Arbeiterin darzustellen, nicht? Also das hat, wir müssen das schon so ein bisschen auch mit kulturellen und politischen langen Linien sehen, wo wir im Moment sind. Aber es ist, glaube ich, ebenso wichtig, daran zu erinnern, wie in der deutschen Geschichte es auch immer wieder Optimismus gab und Aufbruchstimmung. Also 1871, die Reichsgründung, war eine große Stunde für die meisten Deutschen. Das sollte man nicht vergessen. Und dann erneut, also auch wenn Angst und Sorge umging in den 1950er Jahren zur ganzen Wiederbewaffnungsfrage und ob Deutschland nun neutral sein soll oder in die NATO gehen soll, gibt es ja auch aus sogenannten, also Ego-Zeugnissen, also Tagebüchern und Briefen, eine ganz klare Idee, dass für viele Deutsche ging es aufwärts. Und das Wirtschaftswunder hat das dann weiterhin unterstützt. Ebenso beim Mauerfall haben wir ja nicht nur den unmittelbaren so Sturzflug nach großem Enthusiasmus, sondern es haben sich ja insbesondere Frauen wirklich auf den Weg gemacht, haben umgelernt, sind umgezogen, haben neues Leben aufgebaut. Nur das sind nicht unbedingt die Stimmen, die dann häufig in den öffentlichen Diskurs Einzug finden. Wir hören dann hauptsächlich von den Zurückgebliebenen, die sich als hintergangen oder verkauft oder vernachlässigt fühlen. Und wir hören viel zu wenig von den vielen Menschen, für die die Wende letzten Endes wirklich auch ein erfolgreicher neuer Schritt in ihrem eigenen Leben war. Also daran sollte man sich auch erinnern. Also es wird häufig über die Treuhand gesprochen. Es wird zu wenig über die Menschen gesprochen, die sich mit extrem schwierigen Umständen nochmal ihr Leben umgekrempelt haben. Das ist ja auch eine Geschichte, die es lohnt zu hören.
Aber ist das nicht eigentlich so generell dann, also kommen wir mal von Osten weg, so die generelle Geschichte westlicher Gesellschaften aktuell? Wir reden viel über die vermeintlichen Verlierer der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung, von sozialen Medien, die zu Vereinsamung führen, bis hin zu Polarisierung. Und gleichzeitig, also dann reden wir zum Beispiel über die Male Loneliness Epidemic, aber gleichzeitig haben wir eine große Anzahl von Minderheiten, aber vor allem auch von Frauen, die mittlerweile sehr, sehr gut gebildet sind und im Jobmarkt sozusagen durchstarten und ihre männlichen Kollegen sozusagen im Staub hinter sich lassen. Und was mir dieses, reden wir doch mal über die armen, verlassenen und jungen Männer, die nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen wissen. Was mir diese Debatten zeigen, ist, dass wir immer noch in dieser Art Patriarchat denken Und die armen Jungs, die kommen halt nicht mit. Und jetzt müssen mal bitte die Frauen gucken, dass sie sie noch an die Hand nehmen und mitnehmen. Während wir gleichzeitig jahrzehntelang nicht darüber geredet haben, wie die Frauen nur damit klarkommen, wenn sich die Welt verändert oder nicht. Sondern man erwartet einfach von 50% der Bevölkerung, dass sie mit Veränderungen klarkommen und nicht jammern. Während gleichzeitig die Männer dann diejenigen sind, die am lautesten rumjammern, wenn sie mit der Veränderung nicht mitkommen. Also jetzt nichts gegen dich, Frank. Ja,
Ja, nein, nein,
aber du
nein,
weißt,
nein.
was ich meine, ja.
Da hast
Also
du, da.
das ist dann eine allgemeine Erzählung, die wir übrigens auf alle Gesellschaften mittlerweile in den westlichen in Ländern, Industrieländern praktisch erzählen können.
Ja, da hast du, da legst du deinen Finger auf einen sehr wichtigen Punkt. Ich würde vielleicht hinzufügen, dass diese, also diese verzerrte und ungleiche Geschlechter Position oder Diskurs besonders stark in Deutschland zu beobachten ist, weil es besonders in Deutschland in der Bundesrepublik nach Jahrzehnten von Versuchen weiterhin so ist, dass die Pflege und die Erziehung der Kinder und Küche an den Frauen kleben bleibt und dass Deutschland hervorsticht in Vergleichen im westlichen Umland mit der größten Anzahl von Frauen, die nur in Teilzeitarbeit sind, die ihre Karriere nie wirklich durchstarten können, weil es immer unterbrochen wird. Also die Probleme, die es in Deutschland gibt, werden ungleich abgewälzt. Da hast du total recht. Aber was eben auch interessant ist, dass in der Art und Weise, wie die Probleme angegangen werden, also zum Beispiel Fachkräftemangel, die Grundannahmen über Geschlechterrollen und auch die Widersprüche, was die Haltung zu Migration und Migrationspolitik betrifft und die Probleme einer alternden Gesellschaft, die werden so fragmentiert und aussortiert, dass sie getrennt betrachtet werden. Und was also mir auffällt, also ist, wie stark doch bestimmte Grundannahmen in der deutschen Gesellschaft und Politik einfach vorhanden sind, die es schwierig machen, diese Probleme anzugehen. Probleme, die in den nordischen Ländern seit langem besser angegangen werden, insbesondere was also effektive, reale Geschlechtergleichheit betrifft. Denn letzten Endes, also das Problem bei der Pflege, wird ja auf den Schultern der Frauen ausgetragen, auch weiterhin, mehrheitlich. Also.
Ja, an der Stelle komme ich mal dann kurz in die Gegenwart unserer aktuellen Regierung und unseres aktuellen Kanzlers. Ich persönlich bin auch kein großer Freund von Quoten, ob Parlamente oder Regierungsämter. Nur haben wir jetzt aktuell das Problem, dass wir irgendwie eine Frau in diesen Fraktionssitzungen dann haben, wenn Friedrich Merz und Lars Klingbeil sich über die Zukunft der Ideen unterhalten. Und gleichzeitig ist so ein Kanzler wie Friedrich Merz jemand, der gegen Teilzeitquoten wettert und dann von oben herab Journalisten sagt, naja, fragen Sie doch mal Ihre Tochter, wie das mit dem Stadtbild ist und sie wird sicher wissen, was Sie meinen, also was ich hier meine und so. Und bei aller Empörung um die rassistischen Dogwhistle, die besonders bei dem Thema Stadtbild hochkamen, war ja auch diese Frauenfeindlichkeit an sich wirklich mit Händen zu greifen. Und auch beim Thema Teilzeit ist die Frauenfeindlichkeit an sich mit Händen zu greifen. Also wenn die CDU davon redet, jetzt müssen wir alle aber mehr arbeiten. Ich weiß nicht ganz genau, ob die CDU und Friedrich Merz genau wissen, dass die meiste Teilzeit von Frauen gemacht wird, gerade deswegen, weil wir die Care-Arbeit machen müssen, weil wir die Pflege machen müssen, weil das alles nicht in staatlicher Hand ist und weil das alles privat abgewälzt wird auf Frauen. Und dann sind es die gleichen Leute, die sich beschweren, warum kriegen Frauen ja keine Kinder mehr? Naja, erstmal, wir haben keine Lust mehr. Wir müssen die ganze doppelte Arbeit machen. Und wenn Frauen jetzt gut ausgebildet sind, Dann genießen sie ihr Leben, weil sie keinen Bock mehr auf diese doppelte und dreifache Arbeit haben, sondern das tun, was Männer schon immer getan haben, nämlich erstmal ihr Leben genießen. Und jetzt hat die Politik damit natürlich ein Problem, weil die Zeit, in der Frauen in der Regel produktiv Kinder kriegen, jetzt die Zeit ist, die sie erstmal dazu verwenden, Karriere zu machen und das Leben zu genießen.
Ja.
Und das löst man nicht, indem man sexist ist. Nur so zur Info, Friedrich.
Also man könnte es sogar noch schärfer formulieren. Die Stadtbild-Rhetorik, die greift ja auf ein lang existierendes Muster und Narrativ zurück. Also die südländischen Arbeitsmigranten, die ja auch schon in den 1960er Jahren, also häufig dann als Messerstecher oder haben eben heißes Blut und können sich nicht kontrollieren, stehen an Bahnhöfen rum und belästigen die deutsche Frau. Und die müsste jetzt gerettet werden. Also das ist ja ein lang existierendes Narrativ. Was dabei interessant ist, dass in diesem Diskurs dann die Frau als so verletzliches Opfer der Migranten gesehen wird. Und ich bezweifle überhaupt nicht, dass es natürlich unter Migranten, ob nun regulär oder irregulär, auch Verbrecher gibt und auch Me Messerstecher. Das bezweifle ich gar nicht. Aber wenn wir es die Migration und die weiter existierende Geschlechterungleichheit im Großen betrachten, ist es genau umgekehrt. Nämlich, um der Frau unter die Arme zu greifen, bräuchte das Land mehr Pflegekräfte, mehr Erzieher, mehr Fachkräfte, die einspringen können, um die Frauen von diesen verschiedenen Verpflichtungen auch zu befreien und ihnen ja die eigene Entwicklung zu ermöglichen. Also wenn man einen Schritt zurücktritt, sind eher Migranten nicht die Übeltäter, sondern eher sollten eher als Retter auch von Geschlechtergleichheit anerkannt werden.
Ja, also wenn ich Friedrich Merz halt sowas sagen höre, dann denke ich mir, der nimmt einen als Frau nicht wirklich 100% als Bürger ernst. Ja. Ich meine, ich bezahle Steuern. Ich erwarte von meinem Kanzler, dass er nicht so ein Chauvinist ist. Und ich muss nicht von irgendeinem Messerstecher irgendwo am Bahnhof gerettet werden, wenn die CDU nicht dabei ist, die Polizei zusammenzusparen noch und nöcher. Eine Kamera, da hilft mir ja auch nicht. Also all das zeigt mir nur, dass er erstens, also generell die CDU kein Verständnis für die Realität hat, der Bürger generell und irgendwie Frauen von oben herab wie arme Prinzessinnen irgendwie sieht, die gerettet werden müssen und sonst bitteschön den Haushalt machen sollen und sich nicht beschweren sollen. Und alles daran ist so altbacken und vor allem für mich als Ostdeutsche so überhaupt nicht dem Frauenbild entsprechend, das ich schon von meiner Oma vorgelebt bekommen habe, so. Arbeite und verdiene dein eigenes Geld und also alles daran ist so zum Kotzen einfach nur. Also wirklich, ich habe das Gefühl, er ist irgendwie in den 50er Jahren hängen geblieben vom deutschen Bild her und versteht gar nicht, was wirklich Sache ist. Weil Fakt ist auch, die Frauen am Arbeitsmarkt werden gebraucht. Und du hast es ja gerade gesagt, um Frauen am Arbeitsmarkt zu Vollzeitkräften zu machen, müssen sie befreit werden von der eigentlichen Bedrohung, was die ganze Care-Arbeit ist.
Richtig, richtig.
Und an der Stelle kommen wir mal zu dem, was ich auch als großes Problem für die ja, Selbstblockade ansehe. Das ist nämlich auch diese Nostalgie, die sowohl die deutsche Bevölkerung als auch die Politik befallen hat. Wir müssen nur in ein besseres Gestern zurück, dann läuft alles wieder besser in der Gegenwart und Zukunft. Ich glaube, in Ostdeutschland würden wir das ein bisschen als Ostalgie bezeichnen. Ja, also wir verklären die Vergangenheit in Ostdeutschland, in der DDR. Und in Westdeutschland wünscht man sich ein bisschen so die Jahre des Wirtschaftswunders zurück. Und ich glaube, diese historische Nostalgie und diese Verklärung ist ein großer Teil des Problems, warum Politik und Gesellschaft so blockiert sind, warum sie so fantasielos sind. Sie können kein Bild von der Zukunft entwickeln und was getan werden muss, weil sie so sehr an der Vergangenheit hängen. und sie verklären.
Ja, da hast du sehr schön einen roten Faden zusammengeführt, der sich durch mein Buch zieht. Also wo es mir um das Buch beim Buch ja geht, ist auch das verzerrte Bild der Vergangenheit darzustellen und kritisch zu diskutieren, um dann gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es in der Vergangenheit auch ganz anders ging, dass es eben nicht alles rosarot war, und die Vergangenheit so ein bisschen als Ressource zu benutzen, um ein Licht auch auf die Gegenwart zu werfen. Also mir geht es nicht nur darum, die Ursachen der Blockade darzulegen, sondern eben auch die Vergangenheit zu mobilisieren, als Erinnerung daran, dass es ja ganz anders sein könnte. Und da sprachst du eben neben der Ostalgie auch die Westalgie an. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil ist natürlich irrsinnig viel drüber geredet und geschrieben worden, warum die sogenannte Wiedervereinigung noch immer nicht real geworden ist, warum es weiterhin eine Kluft gibt zwischen Ost und West. Und die meisten dieser Diskussionen schießen sich dann sehr schnell sofort auf den Osten ein. Also entweder, was der Osten weiterhin falsch macht oder warum die Menschen da anders ticken, oder wie der Osten vom Westen nach 1990 erobert oder übernommen worden ist. Und was dabei verloren geht, ist, dass wir es eben nicht nur mit Ostalgie zu tun haben, sondern mit einem Zusammenspiel von Ostalgie und Westalgie. Also das ist ein gemeinsames Problem, und die beiden spielen sich so ein bisschen wie Ping-Pong den Ball zu und flüchten sich Ost und West in ihre eigene verschönte Vergangenheit. Und im Westen ist es eben die Idee, dass irgendwie die alte Bundesrepublik das Wirtschaftswunder war. Und das Wirtschaftswunder gab es natürlich, und also es war wirklich wunderlich, was die Zahlen anbetrifft. Also so 9% Zunahme des Bruttosozialprodukts im Jahr ist ja nicht von gestern.
Was nicht schwierig
Aber
ist, wenn alles zerbombt ist. Ja, nur so zur Info. Es war natürlich nicht alles zerbombt, es war jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Wenn man wieder was aufbaut, ist es leichter, Wachstum zu produzieren.
Ja, also da nur eine kurze Fußnote, wie auch Wirtschaftshistoriker darauf hinweisen. Natürlich war irrsinnig viel zerbombt, aber relativ gesehen war selbst im Sommer 1945 Deutschland hatte noch irrsinnig viele Assets, auf dem aufgebaut werden konnten. Also Bildung, Technologien, selbst Infrastrukturen, die weiter da waren. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Was bei der Westalgie eben verloren geht, ist, dass sowohl die ersten Jahre oder das erste Jahrzehnt letztlich nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg und dann auch wieder die letzten ja, 15 Jahre der alten Bundesrepublik eben nicht Wirtschaftswunder waren, sondern von Krisen, Konflikten und großen Herausforderungen geplagt. Also 1950, 51, 52 war es eben überhaupt noch nicht klar, dass die Bundesrepublik eine stabile Demokratie wird mit einer boomenden Wirtschaft. Und ebenso nach den frühen 1970ern kamen die Probleme des Sozialstaats, die heute debattiert werden, kamen auf den Tisch. Arbeitslosigkeit nahm zu. Es gab riesige Konflikte über die Energiewirtschaft. Sollen die Atomkraftwerke weitergebaut werden? Oder mit Massenprotesten stillgelegt werden. Es gab auch große Veränderungen in der Politik, also nicht nur die Sozialreformen unter Brandt, die ja sehr kritisch damals besprochen wurden, sondern überhaupt die Ostpolitik, also die Anerkennung der Ostgrenzen, das fiel nicht nur auf offene Ohren. Also es gab schon riesengroßen Zoff immer wieder. Und die Reformen und politischen Maßnahmen, die durchgeführt werden, einige funktionierten besser als andere. Das lief also auch nicht immer alles glatt. Aber es gab Veränderungen. Es gab immer wieder Veränderungen. Und das ist so ein bisschen aus der Erinnerung verloren gegangen. Und das erklärt auch, warum sich so viele Teile der Bevölkerung und auch der Politiker sehr, sehr schwer tun, klare und entscheidende und auch mutige Politik zu machen. Daran mangelt es heute eben.
Was ich nicht verstehe, ist, dass man in Deutschland so wenig die Möglichkeit nutzt, als Politiker davon zu berichten oder dieses Narrativ aufzubauen, dass Veränderung Fortschritt bringt. Und du beschreibst es ja in deinem Buch auch ganz gut, und ich habe hier einen Haufen anderer Bücher, die es auch sehr, sehr gut beschreiben, dass verschiedene Politiker in der Vergangenheit, und darunter sind so Leute wie Otto von Bismarck, ja, und seine Nachfolger, die ja der Union eigentlich ziemlich nahestehen sollten, so geistig, politisch, auch wenn der Inhalt natürlich und die Überzeugung massiv sich auch unterscheiden zwischen den Konservativen heute und Otto von Bismarck. Aber nichtsdestotrotz finden sie an ihn als großes Vorbild, als Politiker, dass diese Kanzler doch in der Vergangenheit zu großen Veränderungen geführt haben, auch durch politische Maßnahmen. Und dass gerade die Veränderungen zu dem Fortschritt und Wohlstand geführt haben, den die Union ja will, den eigentlich alle deutschen Politiker wollen. Und es ist halt mir wirklich nicht verständlich, dass man der Bevölkerung nicht kommunizieren kann, wir brauchen Veränderungen und die bedeutet dann auch Fortschritt. Und Wachstum und Sicherheit und ja, Wohlstand für alle. Übrigens etwas, was Ludwig Erhard ja auch geprägt hat, Wohlstand für alle, ja. Und das hat ja auch mit Veränderung zu tun gehabt.
Ja, das Motto ist nun vergriffen, da muss man zumindest den Reden von Bundeskanzler Merz auch zustimmen, dass die Zeit kommt natürlich nicht wieder. Und in seinen Reden, also wenn man nur die Reden liest, ist rhetorisch die Betonung auf Veränderung, dass die nächsten Jahre auch mit Abstrichen verbunden sein werden, ist ja ein Thema, was Merz immer wieder anführt. Nur anders eben als bei den Politikern, die du nanntest, ist das zumindest bisher noch nicht von Erfolg gekrönt, was also die eigentlichen Reformen anbetrifft. Also nehmen wir nur mal die Rente, die ein großes Problem ist und wo sowohl Bismarck als auch Adenauer ganz entscheidende, fundamentale Weichenstellungen durchgeführt haben. Alles, was da bisher passiert ist, ist die sogenannte Aktivrente für Rentner, die sich einer Steuerentlastung freuen können, wenn sie auch weiterhin bis zu einem bestimmten Betrag arbeiten. Das ist an sich ja nicht schlecht, aber
Wenn
das
ich
ist ja.
das als Steuerexpertin durchrechne, kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Rentner das hinter dem Ofen
Das ist
wurmt.
genau, das ist eben eine Fußnote, ne? Es ist also nicht die Architektur des Ganzen ändern, sondern hier so ein bisschen eine kleine Modifikation an einer Seite vorzunehmen. Und so scheint mir, sind viele Debatten, also selbst die, wenn dann Merz gefordert ist, darzulegen, wo denn nun wirklich die Regierung große Schritte gegangen ist, dann fällt er auf die sogenannte, was er Migrationswende nennt, zurück. So als Wende würde ich das noch gar nicht so bezeichnen. Also alles, was passiert ist, es gibt Grenzkontrollen und da sind im letzten halben Jahr so Pi mal Daumen 25.000 Menschen von der Einreise geändert worden. Migration als solches ist ein Vielfaches größer als diese Zahlen. Also Wende würde ich das noch gar nicht so bezeichnen. Also, und so ist es eben in vielen Bereichen. Und du nanntest eben Vorgänger, das ist eben so, von Bismarck hatte den Spitznamen Weißer Revolutionär, weil er eben erkannte, dass um Dinge zu bewahren, also daher das Weiße, das Konservative, muss man auch revolutionäre, radikale Reformen angehen. Man kann also nicht nur das Gegenwärtige weiterführen. So funktioniert es nicht. Adenauer war sehr schlau. Der hat Wählerstimmen gefangen mit dem großen Slogan: keine Experimente. Das machen sozusagen die SPD und die Linken, die machen Experimente. Auf Adenauer konnte man sich vertrauen, aber wenn wir uns die ersten 10 Jahre seiner Regierungszeit anschauen, kommt eine fundamentale Reform nach der anderen. Ne? Also es kommt die Wiedergutmachung, Erklärung gegenüber Israel und der Jewish Claims Conference, für die er keinen Rückhalt in der eigenen Partei hatte, das boxt er durch. Mit Hilfe auch der Opposition, der Sozialdemokraten im Bundestag. Dann, den Lastenausgleich. Das war höchst umstritten innerhalb der Gesellschaft und bei verschiedenen Gruppen. Wer soll nun genau die Lasten des Zweiten Weltkriegs übernehmen? Wer soll wie viel von welchen Gruppen bekommen? Was ist überhaupt fair in solcher Situation? Das hat er durchgeführt und dann die große Rentenreform. Und man könnte bei der Wohnungspolitik weitermachen. Also das waren riesige Dinge. Keine von denen war einfach. Alle waren umstritten. Bei der Wiederbewaffnung, ich erwähnte schon, Hunderte von Tausenden Menschen auf den Straßen, gewaltige oder gewaltausschreitende Krawalle zwischen Polizei und Demonstranten. Es gibt einen Toten und viele Verletzte. Also die Idee, dass die Bundesrepublik immer gemütlich, so alle hatten ihren VW Käfer und sind nach Italien gefahren und die Sonne geht jeden Morgen auf, so war es eben leider nicht diese Jahre. Und das erinnerte uns, glaube ich, also diese Vergleiche erinnern uns dann auch ein bisschen dran, wie Politik oder die verschiedenen Arten, wie Politik laufen kann. Ne? Also eine Demokratie, betone ich, lebt von Auseinandersetzung und Konflikt. Natürlich gibt es Divergenzen und dann geht es eben ab und zu auch mal härter zu und es kann nicht allen immer alles recht gemacht werden. Es gibt Minderheiten, die werden von Politikern ignoriert oder bekommen nicht ihren Krams. Aber im Moment haben wir so ein bisschen so das Problem, dass alle Seiten gleichzeitig bedient werden sollen oder wollen und die Parteien, also die alten Volksparteien, sich sehr, sehr schwer tun, eine eigene Position zu entwickeln und sich abzugrenzen von anderen Parteien. Noch ein Punkt zur verschönten Vergangenheitsbild und der Schwierigkeit mit Veränderung. Es ist, glaube ich, schon, es sagt uns sehr viel, dass das Wort alternativ so abgewandert ist. Ne? Also in den 1970ern, frühen 1980ern war alternativ das Wort, was von der Umweltbewegung und den neuen sozialen Bewegungen benutzt wurde. Und dort
Die
wurde es.
Alternativen, genau, jetzt kann ich mich
Ja,
erinnern.
und das war letzten Endes der Versuch, sich eine andere Gesellschaftsordnung, einen anderen Alltag, eine andere Zukunft vorzustellen. Jetzt ist das Wort alternativ am rechten Rand besetzt und wird von den Rechten monopolisiert und die alten Volksparteien haben dem sehr wenig
Entgegenzusetzen.
entgegenzusetzen, was so ein effektiv alternativer Gesellschaftsentwurf sein könnte. Du sagtest vorhin, also dass die Deutschen sich so schwer tun mit Veränderungen und man könnte ja auch alles Mögliche angehen. Das hat in gewisser Weise natürlich die Regierung Also die Ampelkoalition versucht und Habeck hat ja auch viele Reden und auch einige höchst umstrittene Maßnahmen versucht auf den Weg zu bringen, um Veränderungen durchzuführen. Was ich da betonen würde, ist, dass die Veränderung und die Veränderungsfantasie und Fähigkeit der Menschen dort auch schon auf sehr klein gestellt wurde. Die Veränderung sollte von Technologien kommen. Also die Idee, wir verlagern die Veränderung auf Maschinen, also auf Solarpanels und Windräder und Trassen und ähnliches, das wird das schon richten. Und den Leuten wurde daher so ein bisschen vorgegaukelt und auch die Illusion gegeben, dass sie selbst sich gar nicht verändern müssen in ihrem Alltag. Das machen dann die Technologien und die bringen dann neue Produktivität und Innovation, aber das eigene Leben, so häusliche Leben und Mobilität und der Rest des Alltags, der wird einfach so weiterlaufen. Und das war ein großer Fehler meiner Ansicht nach. Und da haben sich auch die Grünen eben von einer ja, ambitionierteren Vorstellung der Zukunft und einer anderen Lebensweise so ein bisschen verabschiedet. Und die war wesentlich stärker. Also es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wenn man sich so die frühen Manifeste und Parteiprogramme der Alternativen und der Grünen durchliest, wie ambitioniert das damals war, nicht? Und wie radikal anders doch sich die Zukunft vorgestellt wurde.
Ja, also um auf Friedrich Merz zurückzukommen und was er so durchsetzen kann in seiner Koalition, er kann ja noch nicht mal in seiner eigenen Fraktion eine Bundesverfassungsgerichtsrichterin durchsetzen. Er kann noch nicht mal dafür sorgen, dass die Machenschaften seines jetzigen Fraktionschefs Jens Spahn aufgeklärt werden. Ja, also da ist wenig Durchsetzbarkeit und so wie ich das mitbekomme, gehen sich sowohl die CDU, CSU als auch die SPD mittlerweile gegenseitig auf die Nerven, weil die SPD mit dem, was die CDU sich da alles vorstellt, auch gehörig bremst, weil sie genau wissen, dass das, was die CDU will, erstens neoliberaler Schwachsinn ist, der nur den unteren Teil der Bevölkerung bestrafen soll, während gleichzeitig Steuergelder verschenkt werden an Unternehmen und Konzerne. Also Veränderung ist eine Sache, aber es muss ja auch gerecht zugehen. Und was auch immer die CDU hier plant, hat ja nichts mehr mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Und wichtiger Punkt im Grundgesetz ist ja, dass wir weiterhin ein Sozialstaat sind. Und was die CDU da gerade macht, in mehrererlei Hinsicht, ist ein groß angelegter, am liebsten richtiger Angriff auf den Sozialstaat und Austreiben von jeglicher noch vorhandener Empathie, die Deutsche so haben könnten, gegenüber einander und irgendwie anderen. Ja, also du schreibst es ja auch in deinem Buch, dass wir es mit der Empathie gegenüber Fremden nicht sonderlich haben. Aber die CDU will auch, dass wir die Empathie gegenüber unseren Mitmenschen am liebsten ausschalten. Und
Also,
dafür müssen sie den
ja.
Sozialstaat killen.
Da sind also verschiedene interessante Sachen, die man aufgreifen kann, indem du, was du eben sagtest. Also, das eine Problem ist die Parteiführung und wie Politik, nicht unbedingt welche Politik gemacht wird, sondern wie überhaupt Politik auf den Weg gebracht wird. Und da ist es natürlich schon erstaunlich, dass wir uns in einer Situation befinden, wo wir eine Regierung haben in einer schwierigen Zeit, in der die meisten Mitglieder der Regierung in führenden Positionen überhaupt keine Regierungserfahrung haben. Und im Fall von Merz kommt eben dann auch dazu, dass er natürlich eine schwierige Parteigeschichte, interne Geschichte hinter sich hat.
Er hat auch eine historische Nichtwahl zum Kanzler gehabt.
Ja. Und all diese Dinge, ich glaube, all diese Dinge weisen darauf hin, dass wir uns in einer interessanten Zeit befinden, wo so die alten, also was so früher altbewährte mit viel Erfahrung in Regierungsposition oder Parteiführung kommende Politiker, dass wir die nicht mehr haben. Also wir haben viele Leute, die so also relativ unerfahren sind, nicht wissen so genau, wie der Laden funktioniert. Und dann kommt es natürlich zu Streit und der tritt dann auch nach außen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also das ist so die eine Sache, dass wir es mit einem Problem in der neuen Parteipolitikkultur haben, die sich schnell durch erfahrene Leute durchfrisst und dann kommen eben Menschen in Regierungspositionen, die ja unerfahrene Lehrlinge letzten Endes sind und
Und im Fall von Carsten Linnemann eigentlich pure Ideologen, die mit der Realität der
vielleicht auch.
Verwaltung und Regierung so überhaupt nichts am Hut haben.
Ja, dein Punkt zum Inhalt der Politik, wo du sagtest, also dass die soziale Gerechtigkeit auf dem und der Sozialstaat auf dem Spiel steht, da würde ich natürlich sagen, schon also historisch stark machen, dass diese Grundfragen, was überhaupt gerecht ist, also was ist sozial gerecht, wie viel Anspruch soll ein Arbeitsloser für wie lange haben? Dass dies natürlich Debatten sind, die ziehen sich durch die ganze Geschichte der Bundesrepublik und wurden in verschiedenen Jahrzehnten unterschiedlich bewertet. Und die Frage zum Bürgergeld ist in dem Sinne nur das letzte Kapitel. Was interessant ist, ist, dass die substanziellen Summen, die dort debattiert werden, also zum Beispiel bei der Änderung des Bürgergelds, dass die disproportional stehen zu der moralischen Bewertung und zur politischen Kraft, die in diese Debatten gesteckt werden. Also es wäre eines zu sagen, okay, wir wollen den Sozialstaat reformieren. Guck mal hier, die Hälfte des Problems liegt hier. Das müssen wir angehen. Oder ob ich mich auf wirklich eine bestimmte Unterthema einschieße, was eigentlich so unterm Strich ja gar nicht so groß ist, aber mit irrsinnig viel moralischen Werturteilen behaftet ist. Also das ist, glaube ich, das Interessante, dass und daher ist es auch ein politisches Thema und wird dann auch von den Parteien so unterschiedlich gewertet, dass für die einen, was für die einen Solidarität mit den Schwachen ist, ist für die andere die sogenannte Hängematte. Also da werden irrsinnig viele moralische Sorgen und auch Vorstellungen, was überhaupt ein tugendhaftes Leben ist, auf eine recht kleine Gruppe von Menschen so runter reduziert. Und die müssen eben das aushalten, dass sie so das Diskussionsthema sind, über die diese großen Fragen verhandelt werden. Also das ist eigentlich ganz interessant, nicht? Weil letztlich.
Ja, also für mich ist ja an dieser Stelle auch diese Lebenslüge, die wir Deutschen uns gerne erzählen, vor allem dann, wenn wir so in der angeblichen Mittelschicht sind, wenn es uns gut geht, ja, ist die Tatsache, euch geht's jetzt gerade gut. Lasst mal einen Unfall kommen oder eine schwere Krankheit. Dann könnt ihr nicht mehr arbeiten, die Reserven fressen sich unglaublich schnell auf, wenn ihr Mieter seid. Vor allem, wenn ihr Mieter seid. Also wenn ihr kein eigenes Haus habt. Und selbst dann kann es unglaublich schnell gehen. Und dann kann man schnell absteigen. Und ich glaube, so als Perspektive, als Frau, wenn man sich tatsächlich mal auf diesen Sozialstaat verlassen musste und erlebt hat, wer dann da so in der angeblichen Hängematte ist, dann sieht man viele alleinerziehende Mütter und dann ist für mich ganz klar, also da reden jetzt ein Haufen Männer, die fünfstellige Summen im Monat erhalten, davon, dass ja unglaublich viele Millionen Menschen angeblich zu faul zum Arbeiten sind und sich in der sozialen Hängematte ausruhen. Und dann weißt du ganz genau, einige von diesen Personen in dieser angeblichen Hängematte sind Frauen, die sich um Eltern kümmern, die pflegebedürftig sind oder um Kinder, die pflegebedürftig sind, gar keine Mittel oder Möglichkeiten angeboten bekommen von diesen Männern in politischer Verantwortung, dass der Staat sich kümmert, während sie arbeiten gehen, Vollzeit. Also das ist ja das Ungerechte für mich bei dieser Debatte, dass wieder Männer über etwas reden, von denen sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Ich sage nicht, dass es nicht Menschen gibt, die natürlich den Sozialstaat ausnutzen. Das hat es immer schon gegeben, wird es immer geben, aber die Zahl ist einfach verschwindend gering in dem Vergleich zu der Empörung, die hier gemacht wird, gerade von konservativen Männern. Und es ist ja auch bezeichnend, dass die CDU in den Wahlkampf gegangen ist und gesagt hat, wir sparen da Milliarden, eine zweistellige Milliardensumme in diesem Sozialstaat ein, wenn wir das Bürgergeld reformieren. Und mittlerweile sind wir bei zweistelligen Millionenbeträgen maximal angekommen, weil die Realität ist, dass es nicht Millionen von Menschen in der Hängematte gibt, die Milliarden dem Sozialstaat irgendwie nebenbei irgendwie abzapfen, sondern dass die Menschen, die im Bürgergeld sind, im Bürgergeld sind und zwar aus gutem Grund und dass viele übrigens aufstocken, was dann wieder belegt, dass offensichtlich Unternehmerinnen und Unternehmer sich ihre Arbeitnehmer auch nebenbei vom Staat mitfinanzieren lassen. Und da könnte man ja auch mal eine Sozialgerechtigkeitsdebatte führen, warum der Staat eigentlich die Arbeitnehmer von anderen finanziert, warum können die Unternehmen nicht einen vernünftigen Lohn bezahlen. Aber diese Debatte wird gar nicht geführt. Also insofern, ja, du hast recht. Vor allem beim Sozialstaat wird immer ein großes Fass aufgemacht, was ist gerecht, was ist moralisch richtig. Und ich finde, die Konservativen beantworten das immer vor allem von Seiten von Männern einseitig. Vor allem, weil sie sich diesen Problemen des Alltags nie selber stellen müssen, sondern immer jemand anders diese Probleme für sie übernimmt. Und dann fehlt einfach die Perspektive. Aber ich wollte noch, bevor wir auseinandergehen, noch einen Punkt ansprechen. Wie du feststellst, brauchen wir eigentlich mehr Zeit. Aber eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig, denn du sprichst den Papierkram an. Auch etwas, wo ich mich persönlich schwer angegriffen fühle, wenn jedes Mal, wenn Carsten Linnemann den Mund aufmacht, weil ich der festen Überzeugung bin, er hat keine Ahnung von irgendwas. Er hat die Fraktionsräume der CDU, seit er da gelandet ist, nicht verlassen und er hat noch nie eine Verwaltung von innen gesehen. Auf welcher Ebene auch immer. Ich lese mal kurz vor. Der Ruf der Bürokratie ist mittlerweile so schlecht, dass man sich zwicken muss, um sich daran zu erinnern, dass Beamte in Deutschland lange Zeit uneingeschränkten Respekt genossen. Ich möchte mal wissen, wann das war. Musst du mir gleich mal sagen. Die großzügige Beamtenpension zeugt noch davon. Der Soziologe Max Weber identifiziert die Bürokratie als die rationalste Form der Herrschaftsausübung. Anders als Lobbyisten oder Höflinge waren Beamte Staatsdiener. Sie verfolgten weder eigene Interessen noch trafen sie willkürliche Entscheidungen, sondern waren präzise, sachlich und unparteiisch. Das war ihr Berufsethos und Selbstzweck. Und das machte sie verlässlich. Das macht sie übrigens verlässlich. Es sei denn, Politik will daran was ändern. Also wann hatten Beamte mal irgendwie Ansehen? Es muss vor meiner Zeit gewesen sein.
Bis in die Nachkriegsjahrzehnte. Also verbeamtet zu sein, Beamter zu sein, die Beamtenpension Respekt zu bekommen als Beamter. Und früher hatten Beamte eben auch noch das Glück, bestimmte Titel tragen zu können, die dann auf der Visitenkarte oder am Klingelschild deutlich zu sehen waren. Nun, Weber hat, also für Leser, die etwas weiter lesen oder einsteigen wollen ins Buch und dort ein bisschen weiterlesen wollen, wo du aufhörst, Weber hat natürlich auch darauf hingewiesen, auf die Gefahren. Also eine Art von Beamtendiktatur, wo das Verfahren, das bürokratische Verfahren, so eine eigene Macht dann und eigene Kraft ausübt und das auch zu Problemen führen kann. Aber worum es mir eigentlich geht bei der Bürokratie ist, was ganz interessant ist, dass und auch wieder so ein typisches Beispiel der Auslagerung von Problemen oder der Übertragung auf andere Bereiche ist, dass wenn man bestimmten Leuten zuhört oder bestimmte Medien folgt, der Bürokratie wust, so das Übel aller Übel ist. Und dass, wenn wir das in den Griff bekommen, dann wird alles in Deutschland wieder rundlaufen. Und das ist nicht richtig. Ne? Also das ist nicht richtig. Erstens, weil Deutschland da nicht, es ist nicht so, dass es nur in Deutschland Bürokratiewust gibt. Also das Beamtentum ist schon ein deutscher Sonderfall. Wir haben diese Art von Beamtentum in Großbritannien nicht. Als Hochschullehrer bin ich nicht verbeamtet zum Beispiel. Und es gibt auch Richter, die nicht verbeamtet sind. Aber das heißt ja nicht, dass wir keinen Bürokratiewust an den Universitäten haben, oder in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft. Ganz im Gegenteil. Also in vielen Bereichen ist Großbritannien mittlerweile bürokratisierter als Deutschland. Der zweite Punkt ist, dass wir uns angucken, wann dieser Papierkrams wirklich zugelegt hat und ins Immense gestiegen ist, was er ist. Ist das wirklich in den letzten ja, 5, 6 Jahren? Also wir haben ja sehr gute Zahlen von verschiedenen Regulatoren auch, die eindeutig festlegen, wie viel Formulare, Regulierung, Kontrollen und ähnliches Unternehmen und anderen Organisationen auferlegt werden. Und da gibt es schon einen rasanten Anstieg, aber der ist wirklich in den letzten 5, 6 Jahren und das Problem der deutschen Wirtschaft, nämlich niedriges Produktivitätswachstum, geht 15, 18, 20 Jahre zurück. Ne? Also das ist schon viel älter. Und das besagt ja, dass wenn wir die Bürokratie in den Griff bekommen, was keine schlechte Sache ist und man das auch gerne angehen sollte, das ist wirklich nur ein kleiner Teil, um Wirtschaft und Gesellschaft wieder flott zu bekommen. Das schadet nicht, aber man sollte sich da nicht so immense Hoffnungen machen, dass das alles richten wird. Aber das können wir vielleicht noch zum Schluss verbinden, ein bisschen mit der.
Ja, können wir machen. Ich
Ja,
zuerst, darf ich zuerst?
bitte.
Weil was ich erlebe ist, wenn Leute sich über Bürokratie beschweren, ist die Tatsache, dass sie dann Vorwürfe erheben wie, na, sie haben doch alle Daten von mir, warum machen sie das nicht selber? So. Und da bin ich dann der Meinung, naja, erstens, die Gesetze sagen, du musst halt noch eine Erklärung abgeben, du musst dich erstmal selber äußern, unter anderem auch deswegen, weil wenn Bürger sagen, Bürokratie, liebe Verwaltung, mach das doch selber, du hast doch alle Daten, ist übrigens Willkür und Bestechlichkeit und Korruption Tür und Tor geöffnet. Vor allem dann, wenn kein Zweiter noch drüber guckt, was übrigens öfters mal passieren kann. Das ist also ein Schutz des Bürgers. Bürokratie ist vor allem Schutz des Bürgers vor staatlicher Willkür. Das ist der Sinn und Zweck. Ja? Und wenn Bürger sich von dem ganzen Papierkram überfordert fühlen, du, tut mir das sehr, sehr leid, aber es ist zu eurem Besten, Leute. Ja, wir können das gerne wieder einführen mit Korruption und Willkür, aber ich glaube nicht, dass euch das gefallen würde. Ich persönlich will das übrigens auch nicht, weil das führt immer in düstere, düstere Situationen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, auch die Politik, die sich über Bürokratie beschwert und alles geht so langsam und so, aber sie machen halt die Gesetze, die meistens damit zusammenhängen übrigens, wenn es Richtung Sozialstaat geht. Also wenn der Staat Geld gibt an Bürger oder an Unternehmen, dann müssen die natürlich nachweisen, dass sie ja keinen einzigen Steuereuro verschwenden. Und das führt zu dem ganzen Papierkram. Und dann muss man sich auch mal fragen, brauchen wir den ganzen Papierkram, den die Unternehmen und vor allem auch mittelständische Unternehmen ausfüllen müssen, die das Personal dafür nicht haben, um nachzuweisen, dass sie keinen Euro verschwenden, oder wollen wir nicht riskieren, dass vielleicht ein, zwei Euro verschwendet werden, wenn wir genau wissen, dass das meiste davon richtig eingesetzt wird. Und dann können wir auf den Papierkram verzichten. Aber das ist auch eine politische Entscheidung.
Also ich versuche ja in dem Buch auch immer zu schauen, wie werden solche Themen und Probleme debattiert und angegangen in anderen Ländern und gibt es da vielleicht das eine oder das andere, was Deutschland auch lernen kann. Also das scheint mir sehr ein Teil des deutschen Problems zu sein. Das ist so ein bisschen Nabelschau und der Rest der Welt ist da irgendwo weit weg und man macht das erstmal alles selber. Alle Probleme sind da. Vielleicht kommen die von außen, aber man will sie so selber lösen. Und es wird sich nicht genügend mit Nachbarländern auseinandergesetzt, die ja auch mit verwandten Problemen umgehen müssen. Und da gibt es eben den Fall der Niederlande, die ich glaube, ein ganz gutes Modell entwickelt haben, was Bürokratiewust angeht, die sich nämlich im Kontrollrat mit Unternehmen und anderen Beteiligten zusammensetzen, bevor Regulierung und bevor Formulare aufgesetzt werden, um zu überlegen, okay, hier gibt es ein Problem, wir müssen Regulierung haben, wollen wir auch, wie können wir das am besten überhaupt einführen und durchsetzen? Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich, weil es also viel, viel Unsinniges oder vorbeugt und auch die Stimmen der Unternehmen und der Bürger, die dann mit solchen Regulierungen sich auseinandersetzen müssen und die Formulare ausfüllen, die erstmal hört und es zu einer beträchtlichen Vereinfachung kommt. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dieses klägliche Thema mit der Bürokratie, mit den anderen Themen, die wir besprochen haben, so ein bisschen zu verbinden, es ist schon auffallend, wie viele Debatten, also Bürokratie ist ein Beispiel, die Reform des Sozialstaats und das ganze Gerede von den Hängematten und der Bürgergeldreform ist eine andere, wie viele dieser Debatten nach einem gewissen Muster funktionieren. Und das Muster ist, ja, eigentlich es würde uns viel besser gehen, also den Deutschen, es würde uns viel besser gehen und es gäbe gar nicht so viele Probleme, wenn diese externen Probleme, also die nicht ich selber verursache, sondern die irgendwo anders sind, die Bürokratie oder die Faulen, die zu Unrecht Bürgergeld bekommen, wenn das in den Griff bekommen würde. Und das zeugt eben von so einer Selbstüberhöhung, dass wir sind ja eigentlich alle hart arbeitend und tugendhaft. Und wenn wir nur könnten, uns diese schrecklichen Fesseln entfernt werden, dann wäre alles bestens. Also das Problem, es gibt wenig einer kritischen Selbstdiagnose, sondern die Probleme sind, das sind die anderen, also die in den Hängematten liegen oder die Formulare für die Bürokratie entwerfen. Und es wird nicht ernst darüber geredet, dass möglicherweise die Deutschen gar nicht so produktiv und tugendhaft und hart arbeitend sind, wie sie gerne selber denken. Und das ist ja ein Teil des Problems, ne? Also der Mittelstand und mangelnde Investition ist genauso ein Problem wie auch Vernachlässigung von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, das ganze Debakel um die Deutsche Bahn und so weiter. Aber man kann nicht einfach sagen in der deutschen Gesellschaft, na ja, das sind irgendwie kleine Minderheiten und die Migranten natürlich. Das sind alles irgendwie so die Fremden oder die Externen, die nicht tugendhaft sind und das Grundübel sind, warum es uns nicht viel besser geht. Das sind auch wir selbst. Ich glaube, da muss viel ernster darüber geredet werden, wie dies nicht nur Randgruppen sind, die diese Probleme produzieren, sondern die sich eben durch Ostalgie und Westalgie tief durch die Gesellschaft und auch durch unsere politische Kultur ziehen.
Also mir würde es viel besser gehen, wenn die AfD und die jetzige CDU-CSU nicht existieren würde. Aber okay. Das ist so zum Spaß, zum Ende. Hast du denn sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer? Außer mehr Selbstkritik.
Ja, also wirklich die wichtige Botschaft, die ich glaube ganz zentral ist, und von vielen nicht gesehen wird, ist, dass wirklich unsere Geschichte, also die Geschichte der Bundesrepublik, ist so reich an Veränderungen, und so reich an Episoden, wie Menschen, Bürger und Politiker sich mit Herausforderungen auseinandergesetzt haben, dass sie eben auch so ein bisschen Zuversicht geben können. Also Veränderung ist durchaus möglich und es ist nicht was Schlechtes. Also die Geschichte, wir erinnern ja, also immer, wir sagen immer nie wieder, nie wieder und das ist ja auch verständlich und hat häufig auch einen guten Grund. Aber neben 1933 haben wir eben auch Jahrzehnte der Bundesrepublik, die mittlerweile älter ist als das Kaiserreich, Weimar und Nazi-Deutschland zusammen. Und das ist auch ein historischer Schatz, Das ist keine reine Erfolgsgeschichte, aber es gibt eben und viele Episoden, die ich versuche auch da aufzuführen in meinem kurzen Buch, die uns so einen Anstoß geben könnten, neu über die gegenwärtigen Krisen nachzugehen und sie auch anzugehen.
Herzlichen Dank, Frank. Es war mir wieder eine große, große Freude. Und das nächste Mal müssen wir uns 2 Stunden Zeit nehmen, damit ich auch nur ansatzweise schaffe, was ich schaffen wollte. Es ist
Das
aber
machen wir, das machen wir.
mit dir wirklich immer wunderbar. Und diesmal hat beim ersten Versuch schon die Aufnahme geklappt. Ist das nicht wunderbar?
Noch besser,
Noch
noch
besser,
besser,
noch
noch
besser.
besser.
Ich
Also
freue mich.
es gibt Innovation, nicht? Also
Innovation muss immer sein. Ich
ja.
habe tatsächlich das letzte Mal, nachdem meine Festplatte versagt hatte nach unserem ersten Versuch, von meiner Mom eine neue externe Festplatte geschenkt bekommen.
Na, super.
Insofern ist es auch für mich innovativ, technisch gesehen, gut ausgegangen, dieser erste schlechte Versuch. Du kannst das übrigens wiederholen, dass du ein kürzeres Format mir darbringst bei deinem nächsten Buch. Ich meine, ich mag auch, wenn die Bücher tausende von tausenden Seiten haben. Aber so kann man es auch ganz gut lesen.
Handlich, nicht? Ja.
Ja, handlich
Immer,
und
immer.
für jemanden wie mich auch schneller zu verdauen, sagen wir es mal so.
Ja, viereckig, handlich, gut.
Viereckig, handlich, gut, passt in jede Frauentasche.
Ja, prima.
Dein anderes Buch ist selbst für meine Tasche eine Herausforderung und die ist schon ziemlich riesig. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Es hat mich ganz überrascht, dass das Buch mich in der Handlung angesprungen hat, so kurz nachdem du den dicken Wälzer über das deutsche Gewissen rausgebracht hast. Ich hoffe auf neue, demnächst vorhandene Überraschungen. Bis bald. Tschüss, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute eine gewisse Ricarda Lang im Podcast. Ich weiß nicht ganz genau, ob die bekannt ist oder nicht, aber wir wollen heute sprechen über ihr Buch, das sie mit Steffen Mau geschrieben hat. Der sollte aber bekannt sein, Soziologe Hans Dampf in allen Gassen. Schwieriger zu kriegen als so mancher US-Präsident, was das Interview angeht. Ich habe ihn auf der Frankfurter Buchmesse in den Räumlichkeiten tatsächlich kurz abfangen können und mal Hallo sagen können, bevor ihr beide dann zusammen wegen dem Buch bei der Zeit und anderen Formaten tatsächlich gesprochen habt. Und das Buch heißt Der große Umbruch, ein Gespräch über Krisen, Konflikte und Kompromisse, erschienen im Uhlstein Verlag, dort für 24,99 in analoger Form zu erstehen. Der Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Also herzlichen Dank dafür, lieber Verlag. Und Ricarda, bevor wir zu dem Buch und den ganzen Krisen und Konflikten kommen und wie viel Kompromisse es überhaupt noch gibt in Deutschlands Parlamenten,
Spannende Frage.
spannende Frage. Stell dich mal kurz meinen Gästen vor. Wer ist Ricarda Lang und wenn ja, wie viele?
Eine, zumindest meistens, genau. Ich bin Ricarda Lang, ich bin 31 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Stuttgart. Falls jemand aus dem Süden kommt, könnte Nürtingen auch was sagen. Und wohne aber mittlerweile zur Hälfte in meinem Wahlkreis in Schwäbisch Gmünd-Backnang und zur Hälfte in Berlin, wo ich Bundestagsabgeordnete bin für Bündnis 90 Die Grünen. Wenn man mich davor schon kennt, dann wahrscheinlich aus der Rolle, die ich in den letzten Jahren hatte. Und zwar war ich Bundesvorsitzende von den Grünen. Das bin ich seit November letzten Jahres nicht mehr und sitze jetzt als Abgeordnete einmal mit einem Hauptsitz in dem Ausschuss für Arbeit und Soziales und mache da vor allem die ganzen Arbeitsthemen, also Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Lohn, Mitbestimmung. Das sind auch so ein bisschen die Herzensthemen, die mich damals in die Politik gebracht haben, also so ein gewisses Nachhausekommen. Und sitze noch stellvertretend im Haushaltsausschuss und mache da das Thema Staatsmodernisierung und Digitalisierung. Zwei sehr große Worte, wo wir jetzt schauen müssen, was da alles kommt in den nächsten Jahren. Und wie du sagst, hatte die große Ehre jetzt im letzten Jahr, angefangen haben wir im März mit Steffen Mau zusammen an einem Gesprächsband zu arbeiten. Ne? Das heißt, wir haben es nicht klassisch geschrieben, sondern wir haben wirklich miteinander diskutiert und da ist dann ein Buch draus entstanden.
Ja, wie gesagt, es war leichter, dich zu kriegen als Herrn Mao. Und
Ist
ich
ja
kann
auch
darauf
ein.
verweisen, dass es schwierig ist, manchmal Bundestagsabgeordnete zu kriegen.
Ja, ich glaube, er ist auch so einer der meistgefragtesten Soziologen jetzt gerade. Natürlich im letzten Jahr mit Ungleich vereint, einem Buch zu den Unterschieden zwischen Ost und West.
Ich hab die alle.
Ist ja
Ich bin bloß
zeitgleich
nicht dazu gekommen, mit ihm
perfekt.
zu sprechen.
Ich mach das mal, ich mach mal, hiernach kann ich Werbung machen.
Ja,
Nochmal bei ihm.
ich hab ihn ja dann auch nochmal auf der Messe gefragt und ist halt schwierig. Dafür habe ich aber mit seinem Kollegen zu Triggerpunkte gesprochen. Also insofern, das Buch wurde besprochen, nur nicht mit Herrn Mao. Aber
Ja.
ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, der Inhalt zählt
Auf
dabei.
jeden Fall. Und was ich sagen muss, was ich jetzt auch eine schöne Erfahrung fand, in dem gemeinsamen Arbeiten, wir haben jetzt viele Auftritte, obwohl er ja gerade im letzten Jahr so ein bisschen diese Welterklärerrolle auch hatte rund um die Landtagswahlen in Ostdeutschland, habe ich selten so einen unprätentiösen und netten Menschen kennengelernt. Das macht auch die jetzige Arbeit. Wir sind ja viel zusammen unterwegs, man verbringt viel Zeit zusammen. Manchmal sehe ich ihn häufiger als mein Ehemann und das macht es auf jeden Fall schöner.
Ich hoffe, der Ehemann ist nicht irgendwie eifersüchtig.
Nein, nein, nein. Der ist selbst großer Fan und freut sich, wenn er mal dabei sein kann.
Ja, es ist wirklich schön, Steffen zuzuhören, wenn er Dinge erklärt. Es ist ja wirklich schade, dass gerade er auch in Ostdeutschland wenig in Erscheinung tritt. Also so wirklich, also ich meine jetzt nicht in den Medien, sondern generell auch in der Öffentlichkeit, aufgrund der Tatsache, weil er auch die Möglichkeit hat, Menschen anzusprechen und mitzunehmen. Die, ich glaube, auch so eher auf der AfD-Schiene sind, also was die Wählerschaft angeht. Und davon bräuchten wir eigentlich mehr. Auch um zu zeigen, nee, also es gibt nicht diesen wissenschaftlichen Elfenbeinturm, da sind
Ja.
auch ganz normale Menschen, ja,
Ja.
die sich auch mit euren Alltagsproblemen auseinandersetzen und die kennen. Ihr seht die nur nicht. Und das einzige Problem, das ihr habt, ist, dass ihr euch von anderen Leuten einreden lasst, dass irgendwelche abgehobenen Gender-Study-Professoren sich nur darum kümmern. Und das ist eins, glaube ich, der Probleme, dass unsere Gesellschaft gerade zutiefst spaltet, nämlich dass es eine eingeredete Realität gibt und dann gibt es die Realität.
Ja, und ich habe aber schon das Gefühl, dass er und noch ein paar andere, ich denke da zum Beispiel Aladin Helmer Falani, gerade schon nochmal Teil, insbesondere Soziologen tatsächlich, ist mir auch aufgefallen, dass das da ziemlich prominent ist, von Wissenschaftlern sind, die doch mehr auch die Öffentlichkeit suchen und die breite Debatte und eben nicht nur in den Fachzeitschriften veröffentlichen, war ja für ihn durchaus, würde ich sagen, auch ein mutiger Schritt, mit einer aktiven Politikerin gemeinsam ein Buch rauszubringen, gerade noch mit einer grünen Politikerin, wo vielleicht manche Leute schneller zumachen. Insbesondere in Ostdeutschland, wie es halt Aladin ist, da auch so ein Beispiel für mich von Leuten, die auch sagen, ich will so reden, ich will so wissenschaftliche Erkenntnisse rüberbringen, dass man sie versteht, dass Leute das auf ihren Alltag übertragen können, dass sie was damit anfangen können. Und das ist, glaube ich, total wichtig, weil das, was du gerade beschrieben hast, und das ist ja auch was, worüber wir im Buch viel reden, ist, dass es ja so eine totale Verschiebung davon gibt, wer als Elite wahrgenommen wird. Also ich würde sagen, während plötzlich jemand wie Elon Musk als das ist doch eigentlich einer von uns und der redet für uns, wird eine bestimmte politische Gruppe, aber ich würde es auch weiterfassen, eine Wissenschaft wird damit reingenommen, aber es geht ja bis zu unseren Wählerinnen, wird das plötzlich als Elite. Also ich habe das Gefühl, viele Leute fühlen sich dem Elon Musk näher als eine jetzt ganz platt gesprochenen Prenzlberg-Mutter, die den Lasten Rad fährt so. Und ich glaube, diese Verschiebung aufzubrechen, dass die realen Oben-Unten-Konflikte nicht mit einem Wissenschaftler an der HU und auch nicht mit einer Lastenradfahrerin im Prenzlberg stattfinden, sondern ganz andere Stelle, das ist gerade absolut notwendig.
Ich greife da jetzt mal vor, weil das passt so gut zu einer Stelle. Ich glaube, das war ein Teil von Steffen Maus Antwort zu dem Problem mit Elon Musk. Es gibt ein klassisches Buch von Michael Young, The Rise of Meritocracy. Young gilt als Erfinder des Begriffs Meritokratie, als die Vorstellung einer leistungsgerechten Gesellschaft und der Herrschaft der Leistungsbesten. Dieses Buch ist eigentlich eine soziologische Satire, weil es gar nicht ernst gemeint ist, sondern Young denkt die Vorstellung einfach zu Ende. Was wäre, wenn eine Gesellschaft einzig Intelligenz und Leistung belohnen würde? Er sagt, eine vollständig meritokratische Gesellschaft ist eine unglaublich brutale und kalte Gesellschaft. Warum? Da werden Leute nach Intelligenzquotienten und ähnlichen Kriterien hierarchisiert, geordnet und denen, die unten gelandet sind, gibt man zu verstehen, da wo ihr seid, seid ihr aus gutem Grund. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, euren mangelnden Talenten, eurer mangelnden Leistungsbereitschaft und so weiter. Das heißt, es gibt für die unten eigentlich auch kein legitimes Motiv mehr, die gesamte Verteilungsordnung in Frage zu stellen oder auf Solidarität der anderen zu hoffen. Bei Young endet das Ganze in sozialer Revolte und Gewalt, weil die Unterlegenen die Gnadenlosigkeit einer solchen Gesellschaft einfach nicht mehr akzeptieren wollen. Naja, sie können es auch nicht mehr akzeptieren, weil diese Brutalität gegenüber Menschen. Ich glaube, was Young in diesem Buch satirisch beschreibt, ist das, was wir in Trump und seiner Politik sehen. Und dabei ist es ja noch nicht mal, dass er eine Horde von besonders leistungsfähigen, intelligenten Menschen um sich geschart hat, sondern absoluten Ja-Sagern, die ihn nicht kritisieren. Und das sind so im Durchschnitt maximal durchschnittliche weiße Männer, ja, die irgendwie sehen ganz gut aus, können zwei Sätze hintereinander sagen oder machen lustige Sachen vor der Kamera, an den Plätzen gelandet sind, wo sie gelandet sind, noch nicht mal durch Können oder Intelligenz oder Leistung. Das Gleiche gilt ja für Elon Musk. Und an der Stelle würde ich ja sagen, ich habe einen zutiefst, ich persönlich habe einen zutiefst große, naja, also Zweifel an Menschen, die grundsätzlich irgendwie als große Heilsbringer gefeiert werden. Deswegen hatte ich immer schon so diesen tiefen Zweifel an der allgegenwärtigen Kompetenz von
Ja.
Elon Musk und seiner Intelligenz.
Ich glaube,
Jedes
so eine
Mal, wenn da jemand
Grundskepsis
gekommen
ist
ist,
auch
ja, eine
sehr gesund,
Grundskepsis.
auf jeden
Weil,
Fall.
wenn du so als ostdeutsche kleine Heidin, ja, hier in Hintertupfingen bist und dir erzählt jemand, oh, das ist der große Macher und der große Könner und der kann alles und weiß alles und überhaupt, ja, dann sage ich mir schon, irgendwas stimmt nicht.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Zumal man ja auch sagen muss, also
Und
ich
an der
finde,
Stelle noch eine Sache.
ja.
Also welche Rolle spielt da eigentlich Politik oder vielleicht auch grüne Parteien, die auch solche Menschen wie Musk ja durchaus gefeiert haben für zum Beispiel E-Autos und Co.
Ja, ich glaube erstmal, wenn man jetzt auf Musk ganz konkret sch schaut, würde ich auch sagen, für uns alle so eine Lehre, eine gewisse Skepsis anzulegen, wenn jemand sagt, ich werde mit Technologie die Welt retten, ne? Dass man ja durchaus sagen kann, trotzdem bestimmte Produktionsfirmen oder Produkte können sinnvoll sein, aber dass diese Vorstellung, die ja eigentlich bei diesen ganzen, ich finde der Begriff Tech-Oligarchen oder auch Tech-Bros, also Männer, die ein gewisses Kapital gerade auch im technologischen Bereich einsetzen können und damit der Meinung sind, sie hätten das Anrecht darauf, eine neue Weltordnung zu gestalten, wo eben nicht mehr gleiche Regeln für alle gelten, sondern sie die Regeln und auch die Macht sich zuschustern können, dass das sozusagen nicht der Weg sein kann, auch nicht hin zu einer ökologischen Modernisierung. Also wenn ich darüber spreche, wie gelingt Klimaschutz, wie gelingt Nachhaltigkeit, wenn das erkauft wird für den Preis von diesen Heilsbringergeschichten, wird es meistens keine Art demokratische Gestaltung sein, wird es meistens keine Art gerechte Gestaltung sein und auch keine, wo die vielen davon profitieren. Und für mich muss Klimaschutz immer ein Projekt sein, wo am Ende die vielen profitieren und die vielen geschützt werden, eben nicht nur eine kleine Elite. Und ich finde es ganz interessant, weil bei dem, was du gerade beschrieben hast, oder was ja auch dann, Steffen, in Bezug auf Young, dieses meritokratische Prinzip, das hat ja eigentlich drei Probleme. Das erste ist, wie definierst du eigentlich Leistung in der Gesellschaft? Also gehst du auf den formalen Bildungsgrad, machen wir IQ-Tests bei den Leuten und schauen, wie theoretisch leistungsfähig sie sind. Geht es um die körperliche Anstrengung bei einer Arbeit? Also ich würde sagen, sehr, sehr viele Leute sagen berechtigterweise, Pflegekräfte leisten sehr, sehr viel. Wie wird das dann gemessen gegen irgendwelche Wissensarbeiten? Also schon das ist ja eigentlich sehr schwer machbar, wirklich einzuordnen, wer wie viel leistet, und wie groß der gesellschaftliche Wert ist. Ähnlich haben wir es, wenn wir das Handwerk vergleichen mit bestimmten akademischen Berufen, ne? Das Zweite ist, dass es ja immer voraussetzt, dass es eine absolute Chancengleichheit in der Möglichkeit, wer etwas leisten kann. Elon Musk ist das beste Beispiel. Der ist ja kein Self-Made-Milliardär, sondern hat schon unglaublich viel Geld geerbt, was er dann einsetzen konnte. Und das gilt für den großen Teil der Milliardäre in Deutschland übrigens noch mehr als in anderen Ländern, dass der ganz überwiegende
75
Teil
Prozent.
ganz genau davon erstmal geerbt hat. Das heißt, das Versprechen, das ich einer Gesellschaft damit gebe, du musst dich nur genug anstrengen, du musst nur genug leisten, dann kannst du alles schaffen, wird immer und immer wieder enttäuscht. Und daraus entsteht ein riesiger Frust. Und aus diesem Frust entsteht natürlich auch am Ende ein Potenzial zu sagen, ey, die Gesellschaft, die ihr versprechen, die ganze Zeit bricht, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Und das Dritte ist eben genau das, dass wenn ich, selbst wenn ich jetzt das, die beiden ersten Sachen als lösbar sehen würde, ich würde sagen, wir haben eine allgemeine Definition von Leistung, die ich nicht sehe, und jeder hat die gleichen Möglichkeiten, was zu leisten. Heißt das, dass der nichts mehr wert ist, dass es weniger macht? Gelten hier noch Menschenrechte? Gilt hier Menschenwürde? Oder wird jede Form von Brutalität am Ende eben auch rechtfertigbar? Das ist dann eine Gesellschaft nach dem Prinzip Survival of the Fittest. Und ich würde sagen, gerade haben wir, wenn wir auf die USA schauen und diese Tech-Bros, eine Mischung von beidem. Also es ist Survival of the Fittest, aber eigentlich nicht fittest wirklich im Sinne von der am meisten geleistet hat, sondern halt eher Survival of the richest, Survival of the most powerful und vielleicht noch ein bisschen Survival of the whitest, ehrlicherweise. Also wer eben auch in diese bestimmte ethnische Gruppe reinfällt. Und da müssen wir aus meiner Sicht, finde ich auch als Grüne, und ich würde das insgesamt auch für progressive Politik beanspruchen, viel besser darin werden, rauszuarbeiten, ne, was das für normale Menschen bedeutet. Weil ich glaube, wenn du das nur auf einer Empörungsebene von, oh, Elon Musk, der ist irgendwie scheiße und der sagt schlimme Dinge, ja, tut er, gar keine Frage. Aber das, was die ja eigentlich verfolgen, die komplette Entmachtung des Staates, was dann gern so ein bisschen als Bürokratieabbau, Milei kennen wir auch, schön beschrieben wird, das heißt ja für einen normalen Bürger weniger Kita, weniger Sicherheit, weniger Klimavorsorge, weniger finanzielle Unterstützung nach Flutkatastrophen. Ne? Das heißt, es ist schon so ein bisschen eine Frage, in der wir uns gerade befinden, die Freiheit der wenigen oder die Freiheit der vielen.
Ja, und da sind wir ja in der Problematik, die ich glaube, vor allem die Grüne Partei, vor allem in der Ampelkoalition hat, nämlich Kommunikation. Kommuniziert das doch mal, ja? Also ich arbeite im öffentlichen Dienst und jedes Mal, wenn Bürger schlechte Laune haben, dann kommen sie so, ach, das ist ja alles Bürokratie, ja? Also alles, was sie nervt, ist Bürokratie. Und ich sage erstens, ich mache die Gesetze nicht. Ich würde viele Gesetze anders machen. Vor allem was Steuergesetze angeht, mit denen ich persönlich zu tun habe, aber ich sitze ja nicht in den Ministerien, die die Gesetze vorschreiben und habe keinen Zugang direkt zu der Familienstiftung, die die Gesetze vorschreibt für die ganzen Ministeriumsmitarbeiter. Erstmal das. Und zweitens ist ja auch die Tatsache, viele dieser bürokratischen Anforderungen sind auch vom Grundgesetz vorgegeben, also verpflichtet halt auch, ja. Also
Ja.
man kann nicht davon befreit werden, eine Steuererklärung abzugeben. Wir wissen nicht alles und selbst wenn wir alles wüssten, befreit es das nicht von der Pflicht, eine Steuererklärung zu machen.
Ja, und viele dieser Regeln sind natürlich auch erstmal Vermeidung von Korruption und von Willkür. Also, weil das ist auch, wenn ich habe zum Beispiel Bürgersprechstunden bei mir im Wahlkreis und dann kommen natürlich ganz, ganz häufig Leute mit einem sehr konkreten individuellen Anliegen. Also es gibt ein Problem bei ihnen, bei einem Fall rund um die Wohnung oder bei dem Förderantrag zur Heizung oder sowas und sagen, jetzt lösen Sie es für mich, Frau Lang. Und dann kann ich erklären, hey, ich kann das dahintergehende Problem mir anschauen. Ich kann gucken, ob wir da tatsächlich einen neuen Regelungsbedarf haben und versuchen, das in Politik umzuwandeln, aber ich kann natürlich nicht Einfluss nehmen auf die Gerichtsentscheidung, die von Ihrem Fall betroffen wird, oder ich kann auch nicht als Parlamentarierin für das Ministerium entscheiden, welcher Förderantrag angenommen wird. Und dann gibt es oft erstmal auch da einen Frust, dass sie sagen, aber es sind doch hier meine Abgeordnete vor Ort, Sie müssen das auch machen. Und dann sage ich aber auch immer den Leuten, naja, überlegen Sie auch mal, fänden Sie es sinnvoll, dass die Frage, welche Förderanträge angenommen werden, davon abhängt, wer halt gerade ein nettes Verhältnis zu seiner Abgeordneten hat oder welche Re Partei gerade in der Regierung ist. Das wäre ja eine absolute Willkür, das wäre eine totale Vetternwirtschaft. Und das finde ich auch bei dem
So wie
Thema.
gerade rauskommt in Berlin, was.
Ja, genau. Gibt es ja auch genau Fälle, wo das dann passiert. Hier in Berlin haben wir das jetzt gerade, wo dann Gelder in der Antisemitismusbekämpfung an Initiativen fallen, die engere Verbindungen zu den Abgeordneten haben, die sich genau für diese Gelder eingesetzt haben. Das versuche ich zu vermeiden, ne? Und da auch transparent zu sein, wenn ich irgendwo Kontakte habe. Und das heißt, ne, ich finde, wir haben schon viele Dinge, wo es zu kompliziert ist in Deutschland. Ich glaube, das liegt vor allem an diesem Aufeinandertreffen von verschiedensten Ebenen, die sich alle immer individuell absichern würden. Und ich würde auch sagen, dass wir gerade im Föderalismus so einen Grundgedanken immer von Checks and Balances hatten. Also, dass man eigentlich der Radikalisierung vorweggreift, indem es im System ganz viele sich ausgleichende Faktoren gibt, ganz viel eingebaute Vetomächte. Und dass das gerade droht, eigentlich zum Radikalisierungsbeschleuniger zu werden, weil man so langsam ist und so kompliziert ist, dass vieles gar nicht mehr umsetzbar ist. Das Problem haben wir, dass Allgemeine in Bausch und Bogen reden, aber von der Bürokratie, übersieht dabei komplett, dass es nicht sinnvoller wäre, wenn wir in einem Staat leben würden, wo es eben nicht gemeinsame Vorschriften für alle geht, sondern ich halt nach Gutdünken entscheide oder Katharina Reicher nach Gutdünken entscheidet, was meine Mama bei der Gaslobby auch das Gefühl hat. Aber ne, worauf habe ich irgendwie gerade Bock? Und das stimmt schon, wie du sagst, dass wir uns manchmal, glaube ich, nicht trauen, diese Sachen auch wirklich zu argumentieren und reinzugehen. Wenn man die grüne Zeit in der Ampel anschaut, ich würde sagen, es waren nicht nur kommunikative Punkte. Bei dem viel umschworenen Gebäude-Energiegesetz war es real so, dass die soziale Förderung nicht am Anfang stand. Also das war auch einfach was, was sozusagen materiell im Gesetzeskern, finde ich, zumindest nicht priorisiert wurde und nicht ausreichend priorisiert würde. Aber dazu kommt dann natürlich noch die Frage, wie rede ich die Themen und traue ich mir überhaupt zu, Leute zu überzeugen? Und ich glaube, da haben wir manchmal zu sehr so ein Kaninchen vor der Schlange-Modus, dass man denkt, ach, die sind eh alle schon total überzeugt davon, dass das Bürgergeld schlimm ist oder dass jede Bürokratie scheiße ist. Und wir trauen uns gar nicht mehr zu, dass wir nicht nur meinungsabbildende Kraft sind, die irgendwie Umfragen wiedergeben können, sondern halt auch eine meinungsbildende Kraft, die durchaus Leute überzeugen können.
Wo du gerade die Ampelzeit erwähnt hast. Bei Twitter bin ich grundsätzlich die schlechte Laune. Und ich lasse allen Hass bei Twitter raus, weil ich der Meinung bin, das ist offensichtlich die Plattform, um allen Hass und alle schlechte Laune rauszulassen. Also wenn die anderen das so machen, mache ich das auch. Was dazu führt, dass ich gerade bei deinem Account auch sehr viel schlechte Laune abgelassen habe. Nicht in beleidigender Form, sondern eher so in stichelnder, sarkastischer Art und Weise. Wie zum Beispiel auch, wenn du es über Twitter bedauerst, dass deine Partei nicht mehr macht im Bereich Sozialstaat, vor allem im Nachende der Ampel, dann kommentiere ich meistens so, ja, was war denn während der Ampel? Ja? Also warum fällt es Parteivorsitzenden so schwer, die hohen Ziele, die sie sich selbst setzen, vor einer Wahl, dann in der Regierung tatsächlich zu leben. Und da meine ich nicht nur, dass die Grüne Partei grundsätzlich offensichtlich konservativer ist, vor allem was Steuergesetze angeht, ja, und vor allem auch was Sozialstaat angeht. Da muss ich ja nur Özdemir reden hören. Und auf der anderen Seite auch solche Sachen wie zum Beispiel Korruption. Wie kann es eigentlich sein, dass wir jemanden haben wie Robert Habeck dann im Wirtschaftsministerium, der einen Staatssekretär hat mit Familienbeziehungen und der dann dieses Wärmegesetz schreibt. Und allein der Hauch des Verdachts reicht ja vor allem für grüne Parteien schon aus, um jeglichen moralischen Anspruch der Kritik zu verlieren. Also in der breiten Bevölkerung. Ja, also wie kann das überhaupt passieren?
Ja,
Und
also ich
wie
glaube,
schafft man es nicht als Parteivorsitzende dann, das auch zu kritisieren, mal nach vorne zu gehen und zu sagen, also das ist jetzt hier falsch gelaufen und Robert, du musst den entlassen.
Also an anderen Stellen habe ich das ja durchaus gemacht, dass ich auch mal gesagt habe, was falsch gelaufen ist, nicht ausreichend genug. Und dazu sage ich gleich noch was. Ich finde jetzt in dem ganz konkreten Fall, da sehe ich es wirklich anders, weil da aus meiner Sicht kein Fall von Korruption oder irgendwas in diese Richtung stattgefunden hat, sondern dass dort jemand, der davor über Jahrzehnte hinweg sich auch im ökologischen Bereich engagiert hat, dieses Heizungsgesetz geschrieben und entworfen hat, das ist für mich kein Skandal, sondern das ist komplett normal, weil die Person Patrick dem da ehrlicherweise auch wirklich krass mitgespielt wurde, was aus dieser Geschichte gemacht wurde, dass das damals nicht sofort klar war mit dem Trauzeugen, das war doof, das hat er auch zugegeben, danach wurde ja auch die Entscheidung getroffen. Aber in welcher Maße daraus ein Korruptionsfall geworden ist, dass jemand gewisse Verbindung auch in der ökologischen Szene hat und auf dem Wissen über Jahrzehnte hinweg aufbaut, dieses Gesetz geschrieben hat, das ist für mich bis heute wirklich ein Absurdum, ehrlicherweise. Ich glaube, was schon damals reingespielt hat, das hatte ja auch sowohl Patrick selbst danach gesagt und auch Robert, war die Situation, dass unglaublich schnell, unglaublich viel passiert ist in diesem Ministerium. Das war ja genau das Jahr, Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und Gasunabhängigkeit. Wahnsinnig viel lag davon auf seinem Schreibtisch. Und dass da zum Beispiel solche Sachen, wie ich sie gerade kritisiert habe, dass die soziale Förderung eben hinten angestellt wurde und nicht als erster Punkt gemacht wurde, das war auf jeden Fall ein Versäumnis an der Stelle. Aber grundsätzlich halte ich den Typ immer noch, Patrick, für einen extrem integren Typ und finde, dass er richtig war da innerhalb des Wirtschaftsministeriums. Aber es gibt andere Fälle, wo ich durchaus sagen würde, hätte man da als Parteivorsitzende stärker widersprechen sollen, stärker reingehen. Und was mich davon abgehalten hat, ich glaube, es sind so zwei Punkte. Das eine ist dieses, ich habe vorher Kaninchen vor der Schlange-Politik genannt, wie sehr man eigentlich selbst oft angstgetrieben agiert. Das ist ja nichts, was man einfach nur anderen vorwerfen kann, sondern was auch ich an mir selbst total erlebt habe, dass man manchmal in diesem Modus sitzt, bei jedem Statement schon mitzudenken, Was könnte die Springerpresse draus machen? Was könnte Insert die Presse draus machen? Was könnten die Leute draus machen, die meiner Partei nicht wohlgesonnen sind? Was könnten die draus machen, die der wohlgesonnen sind, aber eine andere Position innerhalb der Partei? Und das heißt, man ist irgendwann so getrieben und eigentlich engt sich immer mehr im eigenen Kopf ein. Es ist wie so eine, ja, Zensur im eigenen Hirn. Und ich glaube, das muss man durchbrechen. Also es braucht da tatsächlich eine stärkere eigene Unabhängigkeit. Und es braucht aus meiner Sicht auch eine größere Rollenklärung zwischen Partei und Regierung. Das heißt nicht, dass die Partei dauernd Kram erzählen soll, der nichts mit Regierungshandeln zu tun hat. Darauf haben die Leute auch keinen Bock, ne? Also, dass du in der Regierung, keine Ahnung, bestimmte Dinge abschleifst und gleichzeitig die Partei sagt, aber wir wollen doch was anderes. Aber schon, dass eine Partei auch nicht so sehr, wie es vielleicht bei mir manchmal der Fall war, so Regierungssprecherin wird. Also, dass man sich eher mal so ein bisschen agiert hat wie die Pressevertreterin irgendwie dieser Regierung, die dann jeden Kompromiss schönreden muss, sondern dass man durchaus auch mal sagen kann, ey, das ist ein Kompromiss, das haben wir rausgeholt, das haben wir aber auch nicht rausgeholt und vielleicht auch mal, das ist ein schlechter Kompromiss, weil ich glaube, dieses, dass oft Politiker zu sehr wie Vertreter wirken, also wie so Verkaufsagenten, ne? Wo es mehr darum geht, wie kann ich das verkaufen, wovon ich selbst nicht überzeugt bin, als ich kann auch mal sagen, wenn ich was von was selbst nicht überzeugt bin. Und warum ist das so? Ja, ich glaube oft Angst, ich glaube oft die Zwänge des Systems, aber mein Ziel ist schon, dass sich das ändert. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt so offen darüber rede. Nicht einfach, um zu sagen, ich habe jetzt so toll gelehrt, ich bin geläutert, bla bla bla, sondern schon, weil ich will, dass sich das grundsätzlich in der Politik verändert.
Ja, ich meine, es ist ja auch erstaunlich, so, also wir beide Töchter dieser Republik, die ja jetzt von ihren Vätern zu den Stadtbildern befragt werden sollen.
Ja, genau.
Ja.
Friedrich Merz hat angerufen.
Ja, okay. Schade, dass er mich nicht angerufen hätte. Ich hatte Ihnen so viel zu dem Stadtbild in Jüterbog zu sagen, vor allem nachdem die CDU wegen Einsparmaßnahmen hier die Polizeiwache zugemacht hat, was dann wirklich zu einer Verschlechterung der Stadtbildes geführt hat, weil die Stadtpolizeiwache dann verfallen ist. Erstmal das.
Wir haben auch die Tatsache, dass an manchen Hauptbahnhöfen weniger Polizisten eingesetzt werden, weil die an der Grenze stehen, um die
Ja.
Grenzkontrollen dort
Ja.
durchzuführen.
Ich meine, da werde ich jetzt mal kurz zu eingehen, weil die Tatsache ist, die CDU rennt rum, redet über gefühlte Sicherheit. Und ein bisschen ist ja da schon was dran. Wenn weniger Polizei im Auge von Bürgern ist, fühlen sie sich unsicher. Und da kannst du so viel mit den Statistiken argumentieren, was die Kriminalität angeht, wie du willst. Offenkundig sind wir sicherer als vor 30 Jahren, ja. Und zwischenzeitlich hatten wir 2015, 2022 und Menschen sind hergekommen, weil sie geflüchtet sind, Migration, alles Mögliche. Und vieles davon waren junge Männer. Statistisch gesehen sind junge Männer grundsätzlich, egal wo sie herkommen, eher wahrscheinlich im Bereich Kriminalität unterwegs als junge Frauen. Aber auch das hat ja nichts mit Ethnie oder Religion oder irgendwas zu tun. Das ist einfach ein statistischer Fakt. Ja, hat mit Geschlecht zu tun. Und vielleicht schlechte Erziehung, aber das ist noch was anderes. Aber auf der einen Seite rennt die CDU rum, macht damit Argumente, sagt, ah, das Stadtbild, und das fühlen sich alle so unsicher. Gleichzeitig haben sie Polizeistellen abgebaut, noch und nöcher wegen Austerität und kommen jetzt an und wollen uns Sicherheit verkaufen, indem sie sagen, es muss aber billig sein. Und billig
Ja.
kommt von Palantir aus den USA, die unsere Daten sammeln, noch und nöcher. Ich fühle mich da nicht sicherer. Und wenn
Komplett.
ich mir angucke, was die CEOs von Palantir und Co. und diese ganzen Erfinder da im Silicon Valley wollen, dann mache ich mir Sorgen um meine Sicherheit als Frau in Deutschland. Ja?
Komplett. Mein Peter Thiel, der hinter Palantir steht, hat ganz offen gesagt, für ihn sind mittlerweile Freiheit und Demokratie nicht mehr vereinbar. Und wir wissen, wofür er sich entschieden sein wird. Nicht für die Demokratie, sondern für seine aus meiner Sicht ziemlich pervertierte Vorstellung von Freiheit, weil es eben nicht eine Freiheit als ein universelles Recht ist, sondern die eigene, komplett ins Egoistische übersetzte Freiheit. Und ne, dass wir uns davon jetzt abhängig machen, also insgesamt in welcher Form, auch wenn ich auf China schaue, wir uns von anderen Ländern in der Vergangenheit als Europa abhängig gemacht haben, ist eh schon irre, aber dass ich mich dann im Kernbereich der Sicherheit, also wo es einmal um Fragen von staatlicher Kontrolle und Eigenständigkeit geht und auf der anderen Seite ja auch in starkem Maße um die Daten, um die reale Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern, finde ich auch, also halte ich für eine komplett falsche Entscheidung, egal ob das auf Landes- oder auf Bundesebene gemacht wird. Und dass man dann nicht sich hinstellt und sagt, das muss doch jetzt der Anreiz sein, zu sagen, eigene europäische Systeme entwickeln. Also wenn man einen europäischen auch irgendwie Stolz hat oder ein Selbstbewusstsein, müsste man sagen, es kann gar nicht akzeptabel sein, dass wir uns in dem Bereich sozusagen nur darauf verlassen können. Und das ist eine Politik, die real die Sicherheit und ich würde auch sagen, die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger einschränkt. Und ich meine auch bei dem, was du davor angesprochen hast, Na, Friedrich Merz hat dann ja inszeniert oder ja eigentlich sogar relativ offen ausgesprochen, er würde das Problem mit Abschiebung lösen. Das ist natürlich neben dem rassistischen Kern, den er da rüberbringt, auch kompletter Schwachsinn. Also er weiß selbst, ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, sind es knapp über 40.000 Menschen in Deutschland, die unmittelbar ausreisepflichtig sind, also die keinen Aufenthaltsstatus haben und wo auch der Ausreise nicht andere Gründe entgegenstehen würden. Und gleichzeitig über 60 Millionen Menschen, die in Städten wohnen. Also wenn ich dann nur sage, das große Stadtbild will ich ändern, weiß er komplett, dass das nicht darüber funktionieren wird.
Ich weiß nicht ganz genau, ob er das weiß.
Okay, vielleicht überschätze ich da auch das Wissen. Er könnte es wissen. Sagen wir es so, wenn er
Ja,
sich einmal mit den
theoretisch
Zahlen
könnte er es
beschäftigen
wissen.
würde in diesem Bereich, bei dem Thema, über das er den lieben langen Tag redet. Das ist ja nicht so, dass Migration ein Thema ist, wo er sich nicht viel damit auseinandersetzt und über sein Leben jeden Tag redet. Dann wäre ihm das relativ bewusst. Und das aber ja gleichzeitig, du hast das Thema Polizeiwachen angesprochen mit der Austerität, auch die Situation in Kommunen. Also was ich zum Beispiel wirklich als Problem wahrnehme, und ich habe jetzt beide Sichten, ich wohne in meinem Wahlkreis, ist eher ländlich geprägt, kleinere Städte dort, aber auch wirklich viel dörflicher Raum. Und hier in Berlin habe ich die letzten Jahre in Neukölln gewohnt. Womit wir gerade in den großen Städten wirklich ein Problem haben, ist Vermüllung des öffentlichen Raums. Ist dadurch auch ein Blick von der Verwahrlosung.
Das ist auch ein Problem im ländlichen Raum, weil illegale Müllhalden, weil der ganze Müll aus der
Ja.
Stadt nämlich dann in den ländlichen Raum gebracht wird.
Okay,
Ich muss hier 3 Kilometer fahren, da ist eine illegale Müllhalde.
ach
Die
krass, okay.
Bauern hier haben den Zugang zu diesem Grundstück sozusagen mit Traktoren
Ja.
zugeschüttet, damit die Leute aus Berlin nicht mehr kommen und hier den
Und
ganzen
sie
Müll
abladen. Na,
abladen.
spannend.
Also illegale
Okay.
Müllhalden im ländlichen Raum werden
Ja.
dann ein Problem, weil es in der Stadt nicht
Irgendwo
gelöst
halt
wird.
hin soll. Genau. Und das ist ja ein Problem, das ich real sehe. Das führt zu Verwahrlosung. Das führt ganz häufig auch tatsächlich zu Orten, an denen man sich weniger wohlfühlt, an denen man sich sicher unsicher fühlt, die sich dann auch häufig entwickeln zu Orten, wo Kriminalität durchaus in stärkeren Maßnahmen, zum Beispiel im Kontext von Drogenkriminalität. Um dem
Und im ländlichen Raum macht
entgegenzuwirken,
es den
ne?
Boden kaputt.
Genau, bräuchten wir Kommunen, die finanziell in der Lage sind, ein Ordnungsamt zu auszusetzen, das selbst abzuräumen, da so dagegen vorzugehen. Die werden aber trotz 500 Milliarden Sondervermögen, was ja eigentlich ein großer Batzen ist, wo aber viel zu wenig bei denen ankommt, gerade finanziell ausgeblutet. Und das ist, finde ich, das Perverse an dieser Debatte. Es wird an ein real existierendes Unsicherheitsgefühl appelliert, das da ist. Und da würde ich dir zustimmen, da darf auch progressive Politik nicht einfach nur sagen, das stimmt alles nicht und damit ist die Debatte beendet, sondern muss auch erstmal Gefühle wahrnehmen, die da sind. Das wird noch aufgeheizt, also sozusagen noch viel krasser geredet. Ich kenne viele Leute, mit denen ich jetzt aus Baden-Württemberg rede, wenn die mir sagen, in Berlin muss es ja so krass sein, dann haben die da wirklich Vorstellungen, die bei allen Problemen, die es in Berlin ohne Frage gibt, auch nichts mehr mit der Realität zu tun haben, um dann Antworten darauf zu geben, die niemals in der Lage sind, das Problem zu lösen, ne? Und gleichzeitig die Angriffsschneide, die man machen könnte, um wirklich Städte sicherer zu machen, zu negieren. Das heißt, der Frust bleibt, die Angst steigt, der Hass steigt. Und das ist eine Politik, die wirklich so gefährlich ist für diese Gesellschaft und ja auch einfach mit Blick auf die AfD. Also ich denke mir so, ich weiß nicht, ob Friedrich Merz diese 2 Wochen Stadtbilddebatte, also als ein kleines Verjüngungsprogramm für die AfD, das gar nicht notwendig hätte. Weil wenn jemand gestärkt aus der Debatte rausgegangen ist, dann glaube ich die Wut von einigen jungen Töchtern in diesem Land, aber leider auch die AfD.
Ich glaube, der Mathematikunterricht von Fritze Merz war ganz speziell. Als er gesagt hat, er wollte die AfD halbieren, hat er vergessen zu erwähnen, dass er das in Klammern gemeint hat und ein negatives Vorzeichen vor den Klammern hatte. Und damit wird sie ja dann verdoppelt.
Ja, also es wäre mal spannend, wenn er das uns einfach nur vorenthalten hätte damals. Obwohl man da immer sagen muss, das war tatsächlich was, wo ich immer meine Partei und das auch noch in der Zeit als Vorsitzende so ein bisschen daran erinnert hat. Ich finde die Kritik an Friedrich Merz absolut legitim, weil er hat offensichtlich keine Strategie im Umgang mit der AfD. Die Strategie, die er, glaube ich, denkt, machen zu müssen, also man übernimmt immer so ein bisschen stückchenweise Forderungen und Themen, scheitert auf ganzer Flur und je mehr sie scheitert, desto mehr wird immer gesagt, wir müssen noch mehr davon machen, wir haben es einfach noch nicht genug gemacht. Und gleichzeitig fand ich es manchmal ein bisschen Wohlfeil von meiner Partei und auch von den Sozialdemokraten, dass man während wir in der Regierung waren und die AfD ja schon derzeit angefangen hat, sich zu verdoppeln, immer gesagt hat, das liegt allein am Oppositionsführer, wo ich auch gesagt habe, ey Leute, Friedrich Merz macht genug Fehler, aber du kannst in der Regierungsverantwortung nicht sagen, diese Verdoppelung liegt allein am Oppositionsführer, sondern da hat schon jede demokratische Partei sehr, sehr viele ungemachte Hausaufgaben.
Hintergrund ist gerade mein Buch runtergefallen, als ich
Ja.
versucht habe, das von Thomas Biebricher zu nehmen.
Ah,
Mitte rechts empfehle
sehr,
ich jetzt
sehr
mittlerweile fast bei
empfehlenswert.
jeder Podcast-Folge. Dieses Buch
100%.
lesen. Es geht hauptsächlich um Italien, Großbritannien und Frankreich,
Ja.
weil die Analyse von Thomas für Deutschland nicht vorhanden war. Aber hier kann man gut nachlesen, was mit konservativen Parteien passiert, die sich denken, ich muss nur die Rechtsextreme
Genau.
nachmachen, dann wird das schon irgendwann.
Genau.
Stellt
Nur
sich
noch ein
raus, nein,
bisschen,
ihr
nur
werdet
noch ein bisschen
vernichtet.
mehr.
Ihr
Ja.
werdet vernichtet.
Das ist ja das Absurde daran, dass es ja nicht nur, also, ne, aus einem altruistischen Gefühl heraus bei Konservativen, weil man halt will, dass eine Gesellschaft nicht immer weiter nach rechts rückt, weil man will, dass Menschen in Migrationsgeschichte sich auch sicher fühlen, weil man nicht will, dass die Rechte von Frauen eingeschränkt werden, sondern auch aus einem komplett egoistischen parteipolitischen Kalkül heraus müsste man checken, dass es nicht funktioniert, weil wir es eben immer wieder gesehen haben. Ich habe mal in dem Kontext, ich bin sehr großer Taylor Swift-Fan, und sie hat dieses eine Lied, Exile, wo sie singt, I think I've seen this film before and I didn't like the ending. Und ich finde, so schaue ich manchmal gerade in diesem Parlament auf die Union und denke mir so, I've seen this film before, historisch, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern, die Republikaner, die es eigentlich als Partei als solche nicht mehr gibt. In Frankreich, wo die Konservativen komplett aufgefressen wurden von den Rechtsextremen. Das heißt, es geht den
Großbritannien,
Rechtsextremen
sind die Tories auch tot?
komplett. Und das heißt, es geht es den Rechtsextremen immer nicht um, nicht mal um das Aufsaugen, sondern wirklich um die Zerstörung von konservativen Parteien. Das heißt, selbst aus so einem ganz parteitaktischen Kalkül müssten eigentlich konservative Parteien verstehen, sie müssen sich dem entgegenstellen. Und ich finde auch, Biebricher, ich kann das Buch wirklich, kann mich der Empfehlung nur vollumfänglich anschließen, weil er, finde ich, ja auch was entwirft. Er sagt ja nicht, die konservativen Parteien sollen werden wie linke Parteien. Es geht ja nicht darum, ne, also dass ich mich mit einer konservativen Partei gut streiten kann, dass die Position haben, die ich nicht habe, wenn wir über Erbschaften reden, wenn wir über Steuern reden, auch wenn wir über die Gestaltung von Migration reden. Ne? Aber sie müssen das aus einer eigenständigen, selbstbewussten, konservativen Position heraus machen und nicht in diesem dauernden, ne, Umfallen und immer sich weiter drängen lassen von News und Co.
An der Stelle verweise ich tatsächlich mal auf Maximilian Krah, der gesagt hat, die Grüne Partei sind unser politischer Gegner und die CDU/CSU sind unser Feind. Und den Feind wollen wir vernichten. Und das sagt dann schon übrigens alles über die Beziehung der AfD zur Union aus, ja.
Das
Und
stimmt.
vielleicht sollte die Union sich das mal genauer anhören.
Ich würde eh empfehlen, also es gibt einen Podcast von Kubitschek und Krah, wo sie über strategische Fragen reden. Und für jeden, der sich mit der Strategie der Rechten, wo ja sozusagen Kubitschek die Grundposition, wir müssen eine völkische Politik machen, und Krah relativ offen darüber spricht, dass man sich gemäßigt auftreten und artikulieren sollte, um an die Macht zu kommen und dann de facto eine völkische Politik umzusetzen. Er macht daraus ja überhaupt kein Geheimnis. Das ist, glaube ich, für viele Unionsanhänger wäre das sehr lohnenswert, sich das mal anzuhören, weil das ist, die AfD agiert da gerade nicht unstrategisch in dem, was sie tut. Die hat viele, viele Abgeordnete dabei, die ein Komplettausfall sind, so gar keine Frage. Aber dass dahinter eine relativ bewusste Strategie steht, und ich meine, wir hatten das auch in der Woche von der Nichtwahl von Frauke Borsius-Gersdorf, ist ja zeitgleich ein Strategiepapier, ich glaube von Beatrix von Storch war das, für die Fraktionsklausur der AfD geleakt worden, wo sie eben diese Doppelstrategie beschreibt, auf der einen Seite Kulturkampf hochfahren, demokratische Kräfte auseinandertreiben und auf der anderen Seite sagen, die kümmern sich doch gar nicht um die echten Themen, da vor allem mit Blick auf Migration, Wirtschaft, die Union treiben. Und wenn ich mir die Woche anschaue, ich meine, wir haben eine Haushaltswoche. Haushaltswoche könnte man darüber diskutieren, wie gerecht ist unser Steuersystem? Wie viel investieren wir eigentlich in Klimaschutz? Wie sind die
Was
Kommunen
geben wir den Kommunen, die ja
ausfinanziert?
jetzt die ganzen
Genau.
Investitionen machen
Die sich um
müssen?
die Sicherheit in den Innenstädten kümmern sollen. Stattdessen haben wir ausschließlich über Regenbogenflaggen und Frau Borsius-Gersdorf diskutiert. Und das ist
Nein,
eine.
demnächst diskutiert ja auch so, wie ich Frau Julia Klöckner verstanden
Ja.
habe, über das Verbot von Prostitution.
Ah, okay. Das kann jetzt noch mit hinzukommen. Dann sind die Haushaltswochen ja gerettet. Ne, aber das war für mich, das war wirklich fast das Schlimmste an dieser Woche. Neben dem konkreten Umgang mit Frau Borsius-Gersdorf, den ich einfach unter aller Sau fand. Aber dass man, ne, diese Strategie ist so komplett aufgegangen. Man hat das einfach sozusagen wie der AfD da den roten Teppich ausgerollt. Heißt natürlich auch für uns, also finde ich schon auch für meine Partei, auch eine interessante Frage, weil natürlich auch wir, ne, uns fragen müssen, wie sehr sind wir Teil von diesem Spiel? Und ich bin da gerade auch, um ehrlich zu sein, noch so ein bisschen suchend. Weil ich finde, ich hatte eine Zeit lang sehr die Herangehensweise, immer zu sagen, einfach alle Kulturkämpfe rechts oder links liegen lassen, sich nicht damit beschäftigen. Das Problem ist zum einen, wer definiert, was ein Kulturkampf ist. Also das hat angefangen mit der Debatte ums Gendern, irgendwann war aber auch die Wärmepumpe und jetzt ist das Elektroauto, ist ja auch irgendwann alles für Kulturkampf, soll ich mich zu all dem nicht mehr äußern? Und ich finde durchaus, wenn zum Beispiel Julia Klöckner in ihrer repräsentativen Funktionen immer wieder Grenzen rund um das Thema auch queere Sichtbarkeit verschiebt, braucht es dazu Widerworte. Und gleichzeitig fallen wir aber, glaube ich, auch manchmal in so einen Modus, wo das das Thema ist, mit dem ich viele Likes bekomme auf Social Media, wo das das Thema ist, wo ich einfach Leute mobilisieren kann und auch wir dann nur noch darüber reden und zum Beispiel eine Haushaltswoche es nicht schaffen, die Debatte auf die finanzielle Situation der Kommunen. Und das ist, glaube ich, noch für uns so ein bisschen die zu beantwortende Frage, wann ist es wichtig, sozusagen auch in den Protest zu gehen, wenn Grenzen verschoben werden? Wann ist man aber auch selbst eigentlich nur noch Kulturkampfteilnehmer und muss man sich da aktiv auch rausziehen?
Warum ich Fritze Merz auch erwähnt habe und seine Töchter der Republik-Aussage, ist die Tatsache, dass er offensichtlich die Art der Kommunikation mit diesem Whistle, Dog Whistle durchaus beherrscht und offensichtlich keine Angst vor den Konsequenzen hat. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo seine Mitarbeiter ihm dann einen Zettel geben und er während eines Auslandsaufenthalts in London dann den Zettel vorlesen muss. Und brav den Zettel vorlesen, weil wir können Fritze Merz nicht überlassen, dass er irgendwie frei formuliert, nicht, dass er noch einen
Zumindest
Doc-Whistle
nicht zum
rauslässt.
Thema Frauen anscheinend.
Offensichtlich gibt es bei den konservativen Rechten weniger Angst vor den Konsequenzen als bei progressiven Linken. Bestes ba Gegenbeispiel dafür haben wir jetzt mit jemandem wie Sohan Mamdani, der jetzt gewählter Bürgermeister in New York ist, der reichlich wenig Rücksicht genommen hat auf die bestehenden konservativen allgemeinen Wortmeldungen, die ein Demokrat so von sich geben darf. Und ist das nicht ein Vorbild, sozusagen, mal zu sagen, ja, es sind die allgemeinen Lebenshaltungskosten, die hier ein Problem ist. Und gleichzeitig können wir uns aber für Gleichberechtigung aller diversen Gruppen in dem Fall New York einsetzen. Und das geht nicht um Kulturkampf, sondern es steht im Grundgesetz. Und es ist nicht radikal, sich dafür einzusetzen oder das Grundgesetz zu zitieren. Und alles das, was von der Union gerade kommt, ist entweder wir wollen auch so völkisch wie die AfD sein und oder wir wollen wie Julia Knöckler in die 50er Jahre zurück. Also, ja, gibt es da irgendwelche optimistischen Beispiele, die du dir jetzt zur Hand nimmst, wo du sagst, keine Angstpolitik mehr, auch keine Angst-Selbstbeschneidung mehr.
Also ich würde sagen, dass Mamdani da auf jeden Fall ein positives Beispiel ist. Ein Satz noch zum Merz und dann zeige ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher was zu Mamdani. Ich finde ja, dass er am Ende sich hinstellen musste und zurückrudern und das stockend vorgelesen von einem Papier, das ihm offensichtlich andere Leute vorbereitet haben. Das war durchaus ein Erfolg. Also, ne, weil ich glaube, das war am Anfang überhaupt nicht sein Plan, nicht als er die erste Aussage gemacht hat. Dann ja offensichtlich nach 4 Tagen, wo er auch Zeit gehabt hätte zu überlegen, will ich nochmal differenzieren, will ich mich erklären, war so, ne, jetzt mache ich mal noch die Tochter mit rein. Und weil er, glaube ich, davon ausging, das geht aus meiner Wahrnehmung nach vielen Leuten der Union, nicht allen so, es gibt auch Leute, mit denen ich einen sehr, sehr guten Kontakt habe, aber es gibt einen Teil davon, der denkt, der progressive Teil der Gesellschaft ist tot. Die haben nichts mehr zu sagen, die haben keine Mobilisierungsfähigkeit mehr von denen. Da gibt's, auf der Seite gibt's nichts mehr zu befürchten. Der Druck wird nur noch gespürt von der rechten Seite aus. Und ich glaube,
Sehen wir in den USA gerade, wie Vogue,
ja.
wie das, also es wird ja runtergemacht als Vogue is back,
Genau.
aber tatsächlich ist es einfach nur der Teil der Gesellschaft, der es nicht geil findet, dass es massive Korruption im obersten Amt des Staates
Dass es
gibt, dass es
ungleiche Rechte gibt.
Rechtlosigkeit praktisch gibt, ja, keinen
Dass der Rechtsstaat abgeschafft
Rechtsstaat
wird?
mehr, der funktioniert. Und das
Komplett.
ist natürlich eine absolute Bedrohung, nicht nur für die Demokratie, sondern für
Total.
jeden einzelnen Bürger in diesem Land, weil
Total.
es keinen Schutz mehr von der
Ja.
Willkür des Staates
Ja.
gibt.
Ich glaube, das sieht man auch gerade in den USA, dass das, was hier manchmal so ein bisschen technokratisch und trocken klingt, Rechtsstaat verteidigen, kann ich sogar nachvollziehen, dass Leute so ein bisschen so sind, oh, jetzt kommen wir und gehen wir weg. In den USA sieht man halt, was es bedeutet, wenn es nicht mehr da ist. Also das heißt dann halt, dass Militär eingesetzt wird, um Demonstrationen in Städten einzustellen, Wohnungen aufzunehmen von irgendwelchen verhüllten Leuten, wo ich am Ende nicht mal eine Möglichkeit habe, mich rechtlich dagegen zu wehren, ne? Wenn mir Gewalt angetan wurde. Und dass er aber so zurückrudern musste, das war ja, weil es diese Gegenproteste gab. Also weil es zum Beispiel auch die Töchterproteste gab, weil es an ganz vielen verschiedenen Orten Leute auch laut geworden sind. Und ich finde, das hat durchaus nochmal gezeigt, zum einen ne, zu widersprechen, auf der anderen Seite auch eigene Forderungen zu stellen. Wir haben das auch viel diskutiert bei diesem Aufruf um die Töchter und zu sagen, wir bleiben nicht nur bei der Empörung und Kritik stehen, sondern wir verbinden das dann mit Forderungen, was denn tatsächlich mehr Sicherheit für Frauen bedeuten würde. Das hat ihm ja gezeigt, okay, ich kann auch auf der Seite was verlieren. Ich kann hier eine richtig Gegenwind bekommen. Ich muss mich an dieser Stelle zurücknehmen und nochmal irgendwie auch in dem Fall verbessern. Das war ja wirklich nochmal ein relativ weites Zurückrudern. Das fand ich schon interessant, weil es, glaube ich, gezeigt hat, man kann durchaus auch Meinungen verändern. Man kann durchaus auch in diese Auseinandersetzung mit dem Selbstbewusstsein reingehen. Und das ist natürlich bei Mamdani, also ich habe manchmal eine gewisse Vorsicht, wenn Leute so eine Tendenz haben, einfach irgendein Beispiel aus dem Ausland zu nehmen und dann zu tun, als ob es sich ohne jede Übersetzung einfach übertragen lässt auf Deutschland. Und das kenne ich manchmal aus meiner eigenen Partei jetzt gerade in den letzten Wochen. Wir haben ja den eher liberal-konservativeren Teil. Die sagen jetzt einfach, na, wir müssen nur liberaler werden, schaut nach D66 in die Niederlande. Und vielleicht ein anderer Teil, der sagt, nein, einfach nur linker, schaut zu meinem Laden nach New York. So einfach ist es natürlich nicht.
D66 ist linksliberal.
Das stimmt. Und sie haben übrigens einen Wahlkampf gemacht, der extrem stark auf Klimaschutz gesetzt hat und auch sehr offensiv. Und ich finde trotzdem genau, und das ist ja die Frage, was kann man denn lernen? Und da würde ich bei Mamdani drei Dinge sehen und manche überschneiden sich tatsächlich auch mit D66. Das erste ist Selbstbewusstsein. Wir haben angefangen als Progressive und ich glaube, für wir Grüne waren das sehr stellvertretend dafür in der Regierung. Man hat so ein paar Fehler gemacht, die es sehr leicht gemacht haben, in die ideologische Ecke zu stellen. Und dann stand man aber eigentlich da und hat sich den lieben langen Tag nur noch für seine Existenz entschuldigt und für alles, was man irgendwie will und schon immer vorweggenommen, was man sich eigentlich gar nicht so gemeint hat. Ja klar, werde ich so niemand überzeugen. Also Leute wollen ja Führungsfiguren, Leute wollen politische Parteien, die von was überzeugt sind. Und wenn ich mich selbst eigentlich richtig scheiße finde, werde ich wahrscheinlich wenig andere Leute davon überzeugen, mich gut zu finden. Heißt nicht, keine Selbstreflexion und Selbstkritik zuzulassen, aber dass man schon am Ende mit einem Selbstbewusstsein für das einsteht, was man will. Das zweite war ein hoffnungsbezogener Wahlkampf. Auch da übrigens überschneiden sich durchaus bei allen riesengroßen Unterschieden, aber Mamdani und D66, das waren keine, die sich nur an den Rechten abgearbeitet haben, also die nur gesagt haben, oh Gott, wenn die Rechten gewählt werden, ist alles ganz, ganz, ganz schlimm, sondern die eine eigene Veränderung des Status quo, also nicht nur aus der Defensive. Und ich habe das Gefühl, dass wir als progressive Kräfte in Deutschland extrem in die Defensive, wir sind ja oft diejenigen, die sagen, nee, nee, es soll alles so bleiben, wie es ist. Und Veränderung ist fast eher auf die rechte Seite gerutscht. Ich glaube, wir brauchen ein eigenes Veränderungsangebot, das auch mit Hoffnung verbunden ist. Und das Dritte ist der krasse Fokus auf Cost of Living und soziale Infrastruktur als ein Thema zu nehmen, das die Leute im Alltag umtreibt, ein Gerechtigkeitsthema. Wie du sagst, das gar nicht auszuspielen gegen die Themen auch von Vielfalt oder Klimaschutz. Er hat ja nicht gesagt, wir machen jetzt keinen Klimaschutz mehr oder wir machen nichts mehr zur Vielfalt. Aber ins Zentrum diese Gerechtigkeits- und vor allem auch die Alltagsfragen zu stellen, das ist durchaus was, wo ich finde, da können auch wir als Partei noch ordentlich was davon lernen.
Wie schätzt du die Beziehung der Grünen zu Ostdeutschland aktuell ein?
Schwierig. Früher hätte man bei Facebook gesagt, es ist kompliziert. Ne? Wir haben dort eine riesige Geschichte. Viele Leute, die damals die Grünen auch mitgegründet haben, beziehungsweise Bündnis 90 ja gegründet haben, haben eine starke Rolle reingenommen rund um die friedliche Revolution. Wir haben dort Leute, die seit Jahrzehnten wirklich sich den Arsch aufreißen und verdammt wichtige Arbeit machen. Und gleichzeitig muss man nicht drum herum reden, ne? Dass wir da stehen, wo wir stehen in Umfragen, dass wir bei den Landtagswahlen im letzten Jahr leider in Brandenburg und Thüringen aus dem Landtag gefallen sind und dass vor allem sich dieses Feindbild extrem stark verankert hat. Also ich merke das jetzt auch, ich bin viel im gesamten Land unterwegs. Nächste Woche bin ich tatsächlich auch in Halle und Magdeburg abends, aber dass ich das Gefühl habe, dieses Feindbild war ja nicht spezifisch ostdeutsch, sondern es war ja eigentlich sehr bundesweit während der Ampelzeit. Und dass das doch jetzt, wo wir aus der Regierung raus sind, in vielen westdeutschen Bundesländern sehr schnell sehr viel weniger geworden ist. Nicht verschwunden ist und gerade in rechten bis rechtsextremen Kreisen wird das auch bleiben, aber es ist wieder sehr in den Hintergrund getreten. Das ist meiner Erfahrung nach in Ostdeutschland anders. Also da hält das sich deutlich stärker und ist, glaube ich, deutlich stärker auch unabhängig von konkreten Regierungsverhandlungen verankert. Das ist natürlich scheiße schwierig.
Was glaubst du, woran liegt das?
Also das eine sind bestimmt strukturelle Fragen, bei denen jetzt auch ziemlich viel gemacht wird von unserer Partei heraus. Also wie starke Strukturen habe ich vor Ort? Wie ansprechbar bin ich vor Ort? Habe ich eine Präsenz vor Ort? Weil natürlich Politik nicht nur das ist, was irgendwie in den sozialen Medien passiert und was in der Presse passiert, sondern auch eine Übersetzung vor Ort. Gibt es mal jemand, der das für mich einordnet, dem ich fragen kann, der das auch ne, vertritt, verteidigt oder sowas? Das sind, glaube ich, die strukturellen Fragen. Ich fand schon noch mal interessant, in dem gemeinsamen Gespräch mit Steffne, und das ist ja auch, glaube ich, einen der größten Unterschiede. Wir schauen auf viele Themen politisch sehr ähnlich, aber na, natürlich eine ganz andere Biografie, Ost und West, wie stark er den Punkt gemacht hat, wie groß im Osten insgesamt das Misstrauen gegen Parteien ist. Und dann auch dieses Gefühl von, da will mir jemand was vorschreiben. Und ich glaube, dass wir als Grüne damit nochmal stärker assoziiert werden als andere Parteien. Manchmal selbst geschuldet, weil wir schon manchmal auch ein bisschen Besserwisser sein können. Manchmal ist das natürlich auch ein Zerrbild, das von Leuten wie Markus Söder ganz bewusst sozusagen auch nochmal verstärkt wird. Aber ich glaube, das fängt von diesen Sprachpunkten an, wo ich immer gerne sagen würde, kein Schwein interessiert sich fürs Gendern. Ganz so stimmt es leider nicht, sondern viele Leute haben da erstmal so ein Störgefühl von, will mir hier jemand reinreden,
Vor allem der
bisschen zu.
Putzpresser aus München, ja.
Ja, das genau, ihn beschäftigt das am meisten. Bisschen aber zu diesen ökologischen Fragen. Wenn das wahrgenommen wird als, was wird mir aufoktroyiert? Und deshalb müssen wir uns, glaube ich, über alle Strukturfragen hinweg schon damit beschäftigen, wie kann ein politisches Angebot sehen, das sehr viel mehr auf Partizipation, auf Einbindung, auf eigene Erfahrungen. Steffen hat den Vorschlag mit Bürgerräten. Das ist nicht die alleinige Lösung, aber ich glaube schon, dass diese Frage der Mitbestimmung nicht nur im Osten, aber in besonderem Maß im Osten eine krasse Rolle spielt.
Ja, ich meine nicht nur die Mitbestimmung, sondern generell gehört werden. Das
Ja.
Problem, das ich hier aktuell vor allem sehe, und das betrifft nicht nur die Grünen an sich, ist die Tatsache, dass die AfD als einzige Partei da ist. Ich kriege von der AfD regelmäßig, nicht weil ich es abonniert habe, sondern weil die das kostenlos irgendwie an die Haushalte verteilen, irgendwelche Wahlzeitschriften, wo man früher den Vorwärts gekriegt hat, kriegt man
Ja.
jetzt irgendwie den Stürmer 2.0. So nennen sie es natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und auf der anderen Seite, die stehen bei jedem Marktplatz, Markttag irgendwie auf dem Marktplatz.
Ja,
Ja? Und
wir haben
keine
ja
andere Partei schafft das. Die
auch.
kommen dann nur an, übrigens, wenn Landtagswahlen sind, wenn Bundestagswahlen sind. Und dass dann die Leute sagen, also, was wollt ihr eigentlich von uns? Das ist auch dann kein Wunder mehr.
Wir haben ja tatsächlich auch Orte, das wird mir immer wieder erzählt, wo Dorffeste weggefallen sind, weil die Kommune nicht mehr die Mittel dazu hatte und es nicht mehr hinbekommen hat, es zu organisieren. Und das dann wie übernommen wurde von der AfD. Also
Ja.
natürlich nicht als kommunale Veranstaltung, aber es gibt kein normales Dorffest mehr, aber es gibt ein Sommerfest, es gibt ein Kinderfest. Und das sind dann auch oft Orte, wo in einer Rede krasse Sachen gesagt werden, aber drumherum vieles erstmal netten Anschein und Kinderschminken und hier wird Wassereis verteilt und sowas. Das heißt, ne, das, was ja der AfD im Osten, im Westen erlebe ich das deutlich, deutlich weniger, als wenn ich bei mir im eigenen Wahlkreis unterwegs bin oder auch in Nachbarwahlkreisen. Man hat ja teilweise sogar Wahlkreise, wo AfDler gewählt wurden, ohne jemals irgendwie auf dem Podium mitgesessen, sondern es war, glaube ich, in Gelsenkirchen so, bei diesem ersten Direktmandat. Aber insbesondere in Ostdeutschland erlebe ich schon, dass sie eigentlich diese Rolle der Kümmererpartei, das, was sich ganz ursprünglich mal die SPD auf die Fahnen geschrieben hat, ich glaube, gerade im letzten
In
Wahlkampf,
Ostdeutschland war das eigentlich seit
ja.
Ende der
Nicht wirklich eine
DDR die
Realität mehr.
Linke.
Ja, genau, die Linke, die das ja auch versucht hat, im Bundestagswahlkampf wieder ein bisschen rauszuholen. In Österreich haben wir das Beispiel der KPÖ, die das sehr, sehr stark machen, auch mit den BAföG-Beratungen, Wärmekostenberatung. Und durchaus auch bei dem Erfolg eher linken Demokraten in den USA spielt das ja auch eine Rolle. Also, ne, Mamdani ist irre charismatisch und funktioniert gut auf Social Media, aber dahinter stand eine Form von Organisierung und sozusagen auch Nähe, die nicht nur in den Themen, sondern auch in, ne, wann besuche ich jemanden, wo ist jemand ansprechbar und so. Und ich glaube, dieses Kümmererpartei ist ein ganz zentraler Aspekt und das sollten auch, also das sollte man jetzt nicht einfach verwerfen und sagen, aber was machen die da Blödes, sondern eigentlich an der Stelle müssten andere Parteien überlegen, wie schaffe ich das wieder stärker und tatsächlich, wie du ansprichst, die Präsenz abseits vom Wahlkampf. Also manchmal hatte ich schon selbst, wenn ich so im Wahlkampf war, ne, dann hast du so einen kleinen Markt, kleiner Ort, irgendwie ein paar tausend Einwohner. Und dann steht da Partei nach Partei nach Partei nach Partei. Da gehen die Leute, die jeden Samstag auf diesen Markt gehen, oder teilweise gehen die sogar die Älteren Mittwoch und Samstag dahin und sagen dir, oh, euren habe ich doch schon fünfmal bekommen, den Flyer. Weil in den 5 Wochen vor der Wahl stehen alle jeden Samstag da und ballern die Leute zu mit Flyern, wo man sich manchmal fast fragen muss, wie viel bringt das hier eigentlich gerade? Und na, würde es nicht tatsächlich viel, viel mehr bringen, die Präsenz außerhalb von Wahlkampfzeiten zu stärken und dann halt auch da nicht nur Flyer zu verteilen, sondern dass Leute tatsächlich auch an einem konkreten Problem kommen kann. Ich habe zum Beispiel mit diesen Bürgersprechstunden, das ist nur ein ganz kleiner Teil, aber sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt. Da kommen ganz häufig Leute, da merkt man richtig, die kommen zur Tür rein und die haben erstmal eine gewisse innerliche Distanz zu den Grünen oder vielleicht auch zu mir ganz persönlich. Die haben mich in einer Talkshow gesehen, die fanden mich da doof, die haben irgendwelche Social Media Videos über mich gesehen, die fanden das irgendwie alles nervig. und kommen dann aber doch zur Bürgersprechstunde, entweder weil ihr Problem so dringlich ist, dass sie sagen, ey, ich nehme jede Möglichkeit, oder weil man dann doch so ein bisschen dieses hat, jetzt will ich mal anschauen, wie die so ist. Und dann rede ich mit denen und kümmere mich darum, und wie gesagt, nicht alles kann ich lösen, in dem Maße, wie es gewünscht ist, aber es ist schon ganz häufig so, dass danach Leute sagen, oh, eigentlich sind sie ganz anders, also Fernsehen, oder anders, als ich gedacht hätte. Das heißt, ne, keine noch so gute Social Media Strategie kann diesen persönlichen Kontakt komplett ersetzen.
Ja, und das mit den Bürgersprechstunden ist durchaus eine gute Sache. Nur das Problem ist, meistens kommen da Leute hin, die in irgendeiner Art und Weise doch noch wenigstens Vertrauen in irgendeine Partei haben.
Ja,
Und
oder
das
zumindest eine
hast du
Offenheit, mit denen zu reden,
in
ne?
breiter Fläche in Ostdeutschland einfach nicht. Und deswegen musst du auf die Leute zugehen. Und das hat die AfD leider Gottes verstanden. Und das zu brechen bedeutet viel, viel Arbeit.
Ja,
Wirklich.
total. Total, auch einfach viel Zeit. Also ich meine, gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber reden, präsent außerhalb von Wahlkampfzeiten, das würde für mich auch heißen, nicht nur dann Stände zu machen, wo es ja ehrlich gesagt auch ein bisschen so ist, wie du sagst, dass oft die Leute stehen bleiben, die eh schon eine gewisse Offenheit haben, oder die, die einen richtig, richtig, richtig scheiße finden, die bleiben auch gerne mal stehen,
Ja.
aber viele dazwischen halt nicht, sondern dass man auch dann Haustürgespräche macht. Also ne, das machen gerade auch Kollegen von mir, ich weiß, also auch Kollege Moritz Heuberger, der hier das Direktmandat Tempelhof-Schöneberg gewonnen hat und sowas, der auch sagt, ne, er macht jetzt einfach regelmäßig Haustürgespräche, fragt die Leute, was geht gerade bei euch ab, habt ihr ein Thema, über das ihr reden wollt? Dieses Aufsuchende ist, glaube ich, total wichtig, auch um von diesem Bild die, die total weit weg sind, weil ich glaube, auch das ist eine Herausforderung für uns Grüne, und das trifft uns nicht nur im Osten, aber da vielleicht am stärksten. Wir werden mittlerweile, was ja mit Blick auf die eigene Parteigeschichte total spannend ist, also ich meine, wir waren damals Petra Kelly, die Antiparteienpartei, haben uns sehr verändert, ich finde in Teilen auch zum Gut, ne? Aber wir werden, glaube ich, mittlerweile mehr mit staatlicher Macht assoziiert als fast jede andere Partei. Wenn man Toni Hofreiter, das erzähle ich auch im Buch, so eine Anekdote erzählt, wo er meinte, er hat Wahlkreis München-Land, und dann kam er zu ihr her und meinte, die Grünen, die könnte ich niemals wählen, weil was die Landesregierung hier macht, das ist alles so scheiße, und da und da und da haben die mir reingeredet, und der Einzige, der sich dagegen wehrt, ist der Aiwanger. Und dann meinte Toni so, hä? Wir Grüne waren noch nie in der Landesregierung in Bayern. In der Geschichte dieses Bundeslandes waren wir noch nie beteiligt. Wir waren sogar auf der Opposition. Und der Aiwanger, der ist gerade Teil der Landesregierung, wenn du dich aufregst. Und dann ist die Antwort aber, ja, aber ihr wollt das alles. Und der will das eigentlich nicht. Das heißt, du hast so eine Assoziation mit die da oben, fast losgelöst davon, wie sehr du gerade realstaatliche Macht hast oder nicht. Und das ist was, was wir brechen müssen.
An der Stelle, Toni Hofreiter ist für mich auch so ein Typ Grüner, von dem ich meine, den sollte man vielleicht nicht in die Öffentlichkeit lassen. Als ich ihn mal zu dem Thema Windkraftanlagen in Brandenburg gefragt habe, ist er irgendwie genervt und pampig gewesen und hat mich dann sogar angeschrien, was geht mich euer Scheiß da in Brandenburg an? Und ich hatte ihm nur eine normale Frage gestellt, ja. Und er war
Okay, das
irgendwie,
überrascht mich, so kenne ich ihn
ja,
gar nicht.
ich habe ihn so kennengelernt und für mich ist das dann okay, danke schön, nie wieder. Und schlechtes Beispiel ist übrigens auch Winfried Kretschmann. Wenn man so einen Ministerpräsidenten hat, der dann davon redet, in hohem Alter mit fünfstelliger Bezahlung im Monat, also ein Waschlappen tut es ja auch, ja. Oder ja, ihr müsst einfach mehr, also er redet ja von wir, mehr und länger arbeiten für unseren Wohlstand. Und das ist halt für jemanden, der eine fünfstellige Summe im Monat hat und einen
Deutlich leichter
Fahrer, ein
gesagt.
bisschen, ja, und ich kann durchaus nachvollziehen, dass gerade Leute in Ostdeutschland, die schon einen Hals auf die Grünen haben, dann sagen, also diese abgehobene Partei, die soll gar nicht mehr ankommen. Und
Also es.
das färbt halt ab. Und es fühlt sich vielleicht auch ungerecht an, aber man hat höhere Erwartungen an die Grünen, weil sie jetzt so moralisch und vorwurfsvoll einem auch immer ankommen. Und gerade weil die Ostdeutschen darauf so schlecht reagieren, wird das doppelt und dreifach dann auf die Stulle geschmiert.
Ich glaube, teilweise ist das aber auch spannend, woher dieses Bild kommt mit dem Vorwurfsvollen, weil ich glaube, Grüne seit fast Jahrzehnten sagen, wir wollen nicht den besseren Menschen, wir wollen die besseren Strukturen. Ne? Ich weiß nicht, ob man irgendeinen Grünen finden würde, der jetzt sagt, werdet einfach alle Veganer und dann ist die Welt gerettet oder sowas. Es gibt aber das Bild, wie du sagst, da kann man ja irgendwie nicht dran herumreden. Ich glaube, nur an vielen Stellen ist das tatsächlich, also da würde ich sagen, das ist wirklich eine komplette Fehlwahrnehmung der Grünen, dass wir diejenigen sind, die jetzt den Leuten irgendwie individuell die Schuld zuschieben. Du hast nicht richtig eingekauft, du hast dich nicht richtig ernährt, du bist nicht mit dem richtigen Verkehrsmittel unterwegs. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass solche Aussagen, wie du gerade wiederholt hast, die natürlich so einen Eindruck vermitteln von, man hat eine bestimmte Lebensrealität überhaupt nicht auf dem Schirm. Also eine Lebensrealität von jemand, der sich ernsthaft Gedanken darüber macht, wie ich meine Gasrechnung bezahlen kann und ob ich warmes Wasser haben werde für meine Familie im nächsten Monat, oder eine Lebenssituation von Pflegekraft, die 62 ist und jetzt schon nicht weiß, wie sie zur normalen Rentenreise kommt, weil der Rücken komplett kaputt ist, im Zweifel aber weniger Rente bekommt, wenn sie früher reingeht. Und ich bin ja eh immer skeptisch, das habe ich auch meinen Parteikollegen also aus verschiedensten auch Bundesländern schon mal gesagt. Es gibt so ein bisschen so ein Politiker-Wir, würde ich immer sagen. Ne? Das macht Friedrich Merz extrem oft, aber manchmal machen eben auch, ne, also auch bei uns, wo so ein kollektivierendes Wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen länger arbeiten, wir müssen nur Leistung wieder mehr anerkennen. Wo A meistens gar nicht alle damit gemeint sind, also wenn Friedrich Merz davon redet, meint er jetzt nicht die Leute mit sehr, sehr großen Erbschaften, ne? Und oft meinen Politiker auch nicht ihre eigene politische Gruppe, also dass sich eine Regierung zum Beispiel mehr anstrengen sollte. Und ich glaube, dass Menschen, und vielleicht das sogar dann im Osten noch mal stärker ausgeprägt, ein ganz feines Sensorium dafür haben, wenn sie so ein bisschen verarscht werden. Dass Menschen ein ganz feines Sensorium dafür haben, wenn ihnen ein Wir verkauft wird, sie aber wissen, am Ende bin ich gemeint, und sie auch wissen, am Ende werde ich den Preis dafür zahlen. Die haben auch ein feines Sensorium, wenn wir Kosten gar nicht sprechen. Also wenn wir nur über die Vorteile sprechen, das gilt übrigens auch beim Klimaschutz. Es gibt ganz viele Vorteile vom Klimaschutz, von lebenswerten Planeten in der Zukunft bis Solarkraftwerken. Aber natürlich gibt es auch Kosten. Und wenn ich nicht über die rede, dann imaginieren die Leute sich da was weiß ich rein, weil sie wirklich sozusagen spüren, über was gerade nicht gesprochen wird. Und ich glaube, dass viele Politiker nicht auf dem Schirm haben, die Leute hören oft das, was du nicht aussprichst, am lautesten. Sie hören den, der nicht gemeint ist, und den, der gemeint ist. Und tatsächlich meinte das mal, da würde ich Ihnen es doch im positiven Sinne, Winfried Kretschmann, zu mir. Die Leute sind oft politisch weniger informiert, als wir davon ausgehen. Also in der Vorstellung, was alles an Zeitung gelesen wird und welche Debatte mitbekommen wird. Aber sie haben ein viel ausgeprägteres Gefühl für Politik, als wir ihnen oft zutrauen.
Ja, meine Mutter würde sagen, die Leute sind ja nicht doof.
Genau. Und sie sollte sie auch nicht für doof
Ja,
verkaufen.
ja, ja. An der Stelle, es gibt auch gute Gründe, warum die CDU, also ich lebe in Brandenburg, die haben hier katastrophale Werte gehabt während der Bundestagswahl, also und den Landtagswahlen. Es ist nicht nur so, dass die Grünen hier nicht mehr ernst genommen werden, ja, oder die Linken oder die SPD. Der CDU traut man auch gar nichts zu. Von der erwartet man auch nur, dass man hinten und vorne verarscht wird. Und es hat nicht damit zu tun, dass sie zu wenig beim Thema Migration tun. Es hat damit zu tun, dass sich Leute durchaus erinnern, dass es die CDU war, die die Polizei zusammengeschrumpft hat. Und dass es die CDU war, die Lehrerstellen abgebaut hat und Schulen geschlossen hat. Und da kommen wir zurück auf den Satz, die Leute sind nicht doof.
Total.
Weswegen es ja so schwierig sein wird, die AfD und ihr fast Monopol in Ostdeutschland mittlerweile zu brechen. Weil jede Partei mittlerweile an der Landes- oder Bundesregierung war und jede Partei nur enttäuscht hat. Und jede Partei gefühlt die Leute nur verarscht hat. Insofern ist das, glaube ich, eine Mammutaufgabe für jede Partei und nicht nur die Grünen. Nur
Das
für die wäre es
stimmt.
ganz besonders schwierig.
On that happy
Ja.
note.
Insofern. Ich hätte mir, glaube ich, mit dir noch mehr Zeit nehmen müssen, aber du kommst einfach wieder, vielleicht
Machen wir
vor der
gerne.
nächsten Bundes- oder Landtagswahl, und dann kannst du mal erzählen, wie das ist, so Menschen auch in Ostdeutschland zu treffen und mit denen zu reden, in schusssicherer Weste oder so. Keine
Nö,
Ahnung.
brauche ich zum Glück nicht. Ich brauche seit Mai keinen WKA-Schutz mehr. Und das
Oh!
ist tatsächlich für diese Frage, wie zugänglich Politik ist, macht es einen krassen Unterschied. Also, ne, man hat es ja nicht selbst in der Hand, ob man ihn braucht oder nicht. Aber ich merke das, und da ist jetzt erstmal auch egal, ob Ost oder West, das baut so eine Hürde auf zwischen dir und den Leuten, wenn die dann erstmal sind, darf ich überhaupt die ansprechen, darf ich sie umarmen oder sowas. Und das, also, wenn ich jetzt gerade veranstalte, wie es jetzt nächste Woche machen wir in Magdeburg eine Halle-Veranstaltung, diese Veranstaltung, es verändert sich total was an dem Charakter, für mich persönlich, seit ich das nicht mehr brauche. Und da bin ich sehr, sehr froh drum.
Okay, hast du sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ich komme gern wieder. Ich glaube auch, es gibt noch ganz, ganz viel. Und jetzt muss ich natürlich an der Stelle auch einmal peinliche Eigenwerbung machen. Aber ich glaube, viele Themen, die wir jetzt hier auch angesprochen haben, werden auch im Buch nicht abschließend. Das hatte nie das Ziel, ein Pamphlet oder ein 10-Punkte-Plan, weil ich bin ehrlich gesagt oft genervt, wenn man Bücher hat, die analytisch super sind. Und dann merkt man, im letzten Kapitel musste jemand noch was tun schreiben, und dann werden es wieder so Allgemeinplätze. Also es ist nicht die Bedingungsanleitung, aber ich glaube, es stecken echt ein paar interessante Ansatzpunkte raus, wie man aus dieser Defensive rauskommt und so ein bisschen auch den Kampf um die Zukunft wieder aufnimmt. Und wenn ihr es lest, dann meldet euch gern bei mir. Ich freue mich wirklich über alle Rückmeldungen und finde es total interessant, was Leute rausziehen, wie Leute was verstehen, was Leute auch kritisieren. Also ich freue mich da über jedes Feedback.
Sehr gut. Und an der Stelle, ich habe ja schon einige Bücher mit Politikern vorne auf dem Cover gelesen. Die meisten sind dann übrigens schlecht. Vor allem das von Friedrich Merz war Raub von Lebenszeit in meinem Fall. Es war so schlecht, dass es wirklich zu. Oh Gott. Lieber vergessen. An der Stelle, vielleicht sollten Politiker einfach mehr mit Soziologen reden und dann Bücher rausbringen.
Das
Das
würde ich auch
ist dann
empfehlen.
tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Man nimmt sehr, sehr viel mit, auch von Steffen. Und man merkt auch, wie ihr euch gegenseitig sozusagen befruchtet habt, was die Gedankengänge angeht. Also insofern kann ich das durchaus empfehlen, obwohl ich kein großer Fan von Gesprächsbüchern bin. In dem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich auch sehr viel mitnehme. Vielleicht,
Das freut
weil
mich.
Steffen Mauer als Soziologe halt auch sehr viel mitbringt, was die aktuelle Politik angeht, dass ich super interessant finde und dass du dann auch mit neuen Gedanken beantwortet hast. Also insofern Buch lesen und dann kommt Ricarda einfach mal wieder.
Sehr schön, machen wir es so. Danke
Danke.
dir.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.